Hier ist das Penta-Radio für euch am vierten Dienstag im April 2023. Und ich soll euch mitteilen, der Tischpegel ist heute 80,3 Zentimeter.
Sehr gut.
Mal gucken, ob das eine Tradition wird. Und im Studio begrüße ich
den Mole.
Hallo, Monkey.
Den Billy.
Und der hat kein Mikrofon, deswegen. Genau. Hallo, Xyrel.
Ja, hallo, guten Tag.
Hallo, und hier ist der Simon.
Es gab sehr viel Verwirrung schon mal, das ist sehr gut. Vielleicht, das ist jetzt das Quiz, das ist so wie dieses, es gibt drei Statuen, die eine sagt immer die Wahrheit, die andere lügt immer, dann muss man rausbekommen, welche jetzt eigentlich die richtige ist. So könnt ihr jetzt rausbekommen, wer jetzt eigentlich hier spricht.
Ja, mal gucken, ob überhaupt jemand da ist oder ob das alles nur eine KI ist, die euch hier verarscht.
Es waren mindestens drei Hörer, das wissen wir.
Ja, einige davon sind hier im Raum.
Manche schreiben auch E-Mails.
Nee, ich halte mir grundsätzlich die Ohren zu, wenn ich die Sendung aufnehme.
E-Mails schreibt man übrigens an meine Lieblings-E-Mail-Adresse pentaradio@c3d2.de. Da kann man jederzeit Dinge sich wünschen, zum Beispiel den nächsten Pegelstand des Tisches.
Sehr gut. Wollen wir in die News einsteigen?
Nur wenn es sein muss.
Nee, es muss leider sein, wir müssen über KI reden.
KI,
okay. Google Intelligenz.
Nee, also ich versuche ja immer nur Sachen reinzubringen, die tatsächlich noch einen neuen Aspekt in die Sache reinbringen. Also wir reden hier nicht über jeden neuen Release von irgendeinem neuen Modell. Das können wir hier, glaube ich, nicht erschöpfend machen.
Kein Truth-GPT.
Oh Gott. Nee, ich hatte überlegt, hier zu Stable LM was zu sagen oder zu Dolly und so weiter. Ich habe mir gedacht, ach naja, das ist nicht unser Anspruch hier. Wir wollen ja eher eine Debatte, eine gesellschaftliche Debatte begleiten. Und da habe ich hier zwei Sachen dazu. Das eine ist ein Erfahrungsbericht. Ein Notfallarzt testet eigentlich, ob ChatGPT auch als Diagnosesteller taugt gegen reale Patientengeschichten. Also hoffentlich anonymisiert und so weiter, aber hat da quasi die Symptome eingegeben und gefragt, was glaubst du denn, liebes ChatGPT, was ist denn die Diagnose, wenn da jemand mit folgenden Symptomen vorstellig wird?
ChatGPT, sein Bein tut weh, was soll ich tun?
Die Frage ist, tut der erst ChatGPT fragen oder dann den Patienten behandeln oder erst den Patienten behandeln und dann ChatGPT fragen?
Nee, es war in dem Fall halt, dass er schon die Behandlung gemacht hat und dann halt das mal quasi nachgeprüft hat, ob ChatGPT da Kompetenzen hätte. Ob da irgendwie hinreichend viele Standardwerke der Medizin eingeflossen sind in die Trainingsdaten und so weiter und so fort. Und ich habe hier zwei Kommentare dazu rausgegriffen. Ich empfehle durchaus, den Link mal anzuklicken und sich das durchzulesen. Der erzählt da halt so ein bisschen, so wie verschiedene Fälle dort tatsächlich funktionieren. Das funktioniert ja so leidlich, wie das halt so mit vielen Sachen bei ChatGPT ist. Es sieht erstmal ganz gut aus, aber naja, natürlich, der Experte guckt dann rauf und hat noch ein paar Bedenken. Ein Kommentar hier an der Stelle ist, viele KI-Enthusiasten sind eingeschnappt darüber, dass Laien auf das Offensichtliche hinweisen. Ein halb funktionierendes System mag für KI-Enthusiasten ungeheuer aufregend sein, aber für die Gesellschaft ist es nicht sehr nützlich.
Also ich muss dazu sagen, ich habe das jetzt selber getestet. Ich habe versucht, meine Leihkinder mit ChatGPT ins Bett zu bringen und gefragt, wann die denn ins Bett gehen sollen. Und er hat mir erstmal gesagt, dass er den Namen nicht kennt.
Ach, das ist wie so mit Sternzeichen quasi so, das kann man dann aus dem Namen errechnen und oder aus dem Geburtsdatum oder sowas, dann ergibt sich dann, wann das der Richtige ins Bett geht.
Und er hat mir auch gesagt, dass für gutes Parenting, da gibt es unterschiedliche Ansätze.
Ja, das ist gut.
Oh, hätten wir nur KI gehabt, als wir erzogen worden sind.
Also ich habe ja, es gab ja damals dieses Spielzeug, diesen Magic 8-Ball, ne, wo man dann so schütteln konnte und dann kam dann die Antwort auf was für eine Frage man immer hatte und dann irgendwie ChatGPT scheint sowas ähnliches zu sein, nur da steht einfach nur Answer unclear, please ask again later.
Schüttel, schüttel, soll ich die Flüssigkeit im 8-Ball trinken? Schüttel, ja, ah, schlechte Entscheidung.
Naja, das ist halt, wenn man so ein KI-System hat und spielt dann damit irgendwie Go, das ist irgendwie, da kommt es, glaube ich, auch mit so ein paar Fehlern sowas noch ganz gut durch. Oder wenn es Schach spielt oder so, oder wenn es auch mal so oft bei so einem Image, bei so einer Bilderkennungssache vielleicht mal irgendwie anstatt einer Katze irgendwie einen Oktopus erkennt, ja, dann macht man sich halt so ein bisschen, da hat man so ein bisschen Spaß damit und dann ist das halt gut, ne? Und wenn es 99% zuverlässig ist, ja, oder auch nur 90%, dann ist es halt trotzdem irgendwie ganz interessant und so weiter und ein interessantes Forschungsding, aber wenn es dann halt in gesellschaftlich relevante Anwendungen geht, wie halt zum Beispiel so eine Diagnosestellung oder Diagnoseunterstützung, dann ist halt die Fehlerrate im Zweifelsfall doch noch ein bisschen zu problematisch, die wir da jetzt sehen.
Naja, man muss aber auch dazu sagen, es ist ja auch für andere Anwendungen gemacht, es ist Text. Das heißt, für Texten ist es ganz gut, wenn ich meinem Vermieter einen Brief schreiben will und sage, ChatGPT, bitte schreib den Brief, dann kriege ich eine Vorlage, die ich zu 99% nutzen kann und bloß noch ein paar Sachen ändern muss. Ja. Dafür ist es halt wirklich nutzbar und auch, ich sag mal, führend und auch die Zukunft verheißend.
An alle Startup-Leute in der Hörerschaft, bitte baut keine Vermietersoftware, die auf KI beruht. Nicht, dass am Schluss wirklich nur noch KIs miteinander irgendwelche Briefe austauschen, bis dann irgendwelche Leute aus ihren Wohnungen fliegen.
Ja, das ist du weißt, Zukunft. Wie das ist, oder? Science Fiction ist dafür da, um das zu projizieren, was dann kommt. Also wir werden demnächst KI-Vermieter KIs haben, die mit Mieter-KIs reagieren.
Okay, und ich baue dann die API, wo wir uns die beiden KIs sparen können?
Ich spare uns mal den Rest dieser Diskussion, die so. Lese noch den zweiten Kommentar vor. Und das ist auch so ein Anwendungsfall für KI, wo es mit dieser Fehlertoleranz eigentlich ganz gut funktioniert, nämlich diese Übersetzen hier. Ich habe also diese englischen Kommentare, die ich hier rausgegriffen habe, halt mit DeepL einmal übersetzt und bin dann aber rübergegangen, habe geguckt, ob das plausibel ist. Was dann in der Summe natürlich deutlich effizienter ist, als von selber vom Scratch diese Übersetzung zu machen. Ich lese halt über den übersetzten Text rüber und gucke, was sich dann irgendwie nicht richtig anhört oder so. Ne? Und der zweite Kommentar hier ist, er hat nach Diagnosen gefragt, nicht nach Folgefragen. Wir schreiben der Maschine unbewusst menschliche Fähigkeiten zu, weil sie nun menschlicher wirkt. Er behandelte die Maschine instinktiv wie einen Kollegen, der natürlich unaufgefordert Folgefragen stellen würde. Der Maschine hingegen muss man trotzdem die richtigen Anweisungen geben. Und das geht so ein bisschen in diese Richtung, was wir bei ChatGPT schon gesehen haben. Das Ding ist halt sehr zuversichtlich in allem, was es sagt, auch wenn es eigentlich nicht sehr viel Zuversicht haben sollte aufgrund der Faktenlage. Dass es halt sagt, okay, das ist jetzt wieder Input, den ich habe, damit muss ich jetzt irgendwas machen und behauptet dann komplett zuversichtlich, das ist folgende Diagnose. Und anstatt vielleicht mal nachzufragen, ja, es könnte auch irgendwie diese Sache sein, wie das ja dann ein normaler Arzt machen würde. Wenn ich da hingehe und sage, meine linke Brust tut weh, wird auch nicht sofort gesagt, Schlaganfall. Da wird dann auch gesagt, okay, aber wie tut's denn genau? Wie ist es mehr so stechend oder drückend oder sowas und so fort?
Immer wenn ich den Finger ins Auge drücke, dann tut der Finger weh. Oder das Auge weh, ja. Dann nimmst du den Finger weg.
Ja, genau.
Also ja, solche Sachverhalte sind natürlich etwas, was die noch lernen müssen, beziehungsweise was dann, also im Zweifel antworten die lieber, als zu sagen, ja, keine Ahnung und sag noch mal ein paar Sachen mehr, ne?
Ja.
Das ist gefährlich. Muss man im Auge behalten, sollte man vielleicht jetzt noch nicht in naher Zukunft auf Menschenleben loslassen.
Na, hier ist das Problem, dass hier, glaube ich, wieder Artificial Intelligence missverstanden wird. Artificial Intelligence ist so eine, ich sage immer, Scheuklappenintelligenz, die bloß ein was gut kann. Und ein Arzt, der eine Diagnose stellt, der muss nicht bloß gut Texte auswerten können, sondern der muss sich halt auch noch mit sozialen Dingen auseinandersetzen. Der muss sehen, wie die Haut aussieht und. Also da kommen noch ganz viele andere Intelligenzen dazu. Sicher wird man für jedes davon eine einzelne Intelligenz erzeugen können, die klüger ist als jeder Arzt und jeder Mensch auf der Welt. Aber das zusammenzuführen, das ist genau die wirkliche Intelligenz, die wir Menschen haben.
Also brauchen wir noch mehr Webcams und Laserthermometer und alles in den Arztpraxen der KI.
Ja, definitiv. Das ist genau der Bottleneck hier an der Stelle.
Gut, Startups hingehört, macht ein Business Case draus.
Interessant, ja. Was, welche Sensoren dann in die Toilette gebaut werden.
Ach du Gott.
Ja, das gibt es schon in bestimmten Mengen und Maßen. Du
automatische Stuhlprobe nehmen, ne? Das, ja. Gut, sei es drum. Wir kommen hier vom Thema ab. Ich habe hier noch seinen zweiten Debattenbeitrag verlinkt. There is no AI heißt der Artikel von Sharon Lanier. Also auch so ein Netzaktivist so der ersten Stunde, der auch schon lange mit dabei ist, auch künstlerisch aktiv ist und so. Und der erste Teil von diesem Essay ist auch wieder diese Frage nach dem Wesen von Intelligenz. Da würde ich jetzt mal gar nicht drauf eingehen, weil wir das schon relativ ausführlich im Februar hatten in unserer Pentacast-Folge mit den ganzen KI-News. Da ist aber ein zweiter Teil noch hier drin, den ich interessant fand, nämlich zur Frage, wie man KI regulieren kann. Und da war hier so ein Zitat, was ich rausgegriffen und übersetzt habe. Jahrelang habe ich an der Datenschutzpolitik der EU mitgearbeitet, also halt Lanier an der Stelle. Ich habe erkannt, dass wir nicht wissen, was Privatsphäre eigentlich ist. Wir benutzen diesen Begriff jeden Tag und je nach Kontext ergibt er auch Sinn, aber wir können ihn nicht gut genug festnageln, um ihn zu verallgemeinern. Am ehesten heißt Privatsphäre wahrscheinlich, das Recht in Ruhe gelassen zu werden. Aber das ist eine bestenfalls drollige Vorstellung in einer Ära, in der wir ständig auf digitale Dienste angewiesen sind. Im Zusammenhang mit KI ist das nächstbeste, das Recht nicht von Berechnungen manipuliert zu werden. Aber auch das sagt nicht ganz das aus, was wir gerne hätten.
Interessanter Beitrag. Ja, muss man mal drüber nachdenken. Was ist Privatsphäre?
Ja,
also das Recht darüber zu entscheiden, welche Daten von einem wofür benutzt werden dürfen und im Zweifel auch zu verzichten, dass Daten benutzt werden.
Ja, und diese Formulierung mit, das Recht nicht von Berechnung manipuliert zu werden, geht ja auch in solche Sachen rein wie Deepfakes und so weiter. Also KI-generierte Inhalte, die dann eventuell nicht als solches gekennzeichnet werden. Und da kommt er auch dann nochmal zurück in dem Artikel. Er hat sich dann mit einigen KI-Forschern besprochen und hat irgendwie versucht herauszufinden, was eigentlich so allgemeine Forderungen sind, auf die sich alle einigen könnten, was Regulierung von KIs angeht. Und es war dann im Prinzip nur zwei Sachen. Einmal halt, dass KI-generierte Inhalte, insbesondere solche Deepfakes, verpflichtend als solche gekennzeichnet werden sollten. wie auch immer das dann umzusetzen wäre. Aber das ist zumindest eine Forderung, auf die sich alle befragten KI-Forscher da einigen konnten. Und die zweite Sache ist, wer Daten zum Trainingssatz so eines KI-Systems beiträgt, sollte dafür monetär entlohnt und klar attribuiert werden. Und Lanier bezeichnet das dann als Datenwürde, also Data Dignity.
Aber der Drops ist doch gelutscht, oder? In dem Moment, wo das ganze Internet schon abgeschnorchelt worden ist.
Naja, dass man daraus ein Geschäftsmodell machen könnte, könnte man grundsätzlich noch regulieren, zumindest in den Ländern, wo halt eine Regulierung dementsprechend zugänglich ist durch die demokratischen Institutionen.
Aber auf der anderen Seite, wie willst du das sinnvoll attribuieren? Also du kannst ja jetzt schlecht alle Texte zitieren, die im Internet sind. Also
naja, das ist ein bisschen lang. Ich denke mal, es stellt sich dann da eher sowas wie so eine Micropayment-Sache vor, dass du dann halt, wenn irgendwie deines KI-Systems eine Millionstel von deinen Informationen enthält, sollst du ein Millionstel des Preises dafür dann quasi kriegen können oder sowas in der Art.
Naja, man könnte dafür sich auch vorstellen, dass es da dann wieder im HTTP-Header gibt, die dann so sagen, das ist KI-Content oder sowas. Also da gibt es sicher technische Lösungen.
Ja, das schon. Aber es ging ja jetzt darum, nicht für das, was aus dem System rauskommt, sondern was in den Trainingssatz reingegangen ist. Stelle ich mir schwierig vor.
Solche Suchergebnisse, also solche Sachen haben wir auch bei den Suchmaschinen, ne, wo wir halt sagen, diese Inhalte dürfst du indexieren, diese Inhalte sollst du durchsuchen und diese bitte nicht. Und da könnte man quasi die sogenannte Robots.text, die halt jede Webseite hat, durch eine KI.text erweitern und dann würde quasi solche Sachen zumindest auf Webseiten damit abgefackelt werden.
Also, dass du Dinge ausschließen kannst, sie zum KI-Training zu benutzen, das ist relativ einfach in dem Sinne. Aber wenn es jetzt wirklich darum geht, wie gesagt, sie zu attribuieren, und gegebenenfalls monetär zu entlohnen.
Das heißt, die Inhalte müssten zugewiesen werden, jemandem, dem sie gehören oder von dem sie erzeugt worden sind.
Oder zumindest ein Bankkonto, wo man was hinüberweisen könnte.
Meine KI.txt, die hat eine Bitcoin-Wallet.
Also wie gesagt, das mit dem monetär entlohnen, naja gut, also das wäre jetzt auch die Frage sozusagen, tust du das dann pauschal machen, indem es in den Trainingssatz eingeht oder willst du dann tatsächlich für jede Antwort, die die KI ausspuckt, wieder ausrechnen, wie viel Anteil da welche Quelle dran hat und die kriegt dann entsprechend Geld. Also
aber wären wir hier nicht wieder auch beim diesem Schnipselrecht, was war es?
Leistungsschutzrecht.
Diese Diskussion hatten wir da doch auch schon mal.
Die Leute sollen mal auch weghören jetzt. Das ist nicht das, wo wir uns beschäftigen wollen.
Das ist eine etwas andere Sache, weil es beim Leistungsschutzrecht ja darum ging, dass der Verleger ein Recht kriegen soll versus der Urheber. Das war ja da eigentlich die wesentliche Contention, dass halt eben diese Frage mit, wie kann ich den Urheber dafür entlohnen, dass also den einzelnen Redakteur oder sowas, dass im Zweifelsfall ein Nachrichtensuchportal davon profitieren kann, dass die Inhalte dafür liefern. Wie kann man den dafür entlohnen, wurde ja, und wie kann man so eine Monetarisierung und Micropayments und sowas machen, wurde halt komplett umgangen, dadurch, dass halt stattdessen der Verleger quasi dieses Recht bekommen hat, das durchzusetzen.
Naja, aber das ist doch letztlich, ist das hier schon so ähnlich, würde ich sagen, weil genauso wie Google News problemlos darauf verzichten kann, deine Zeitung zu verlinken, wenn du ihnen nicht das Recht geben willst, aller Leistungsschutzrecht, nicht dafür bezahlen willst. Genauso kommt jede Bild-KI ohne dein Bild aus, für das du vielleicht bezahlt werden willst. Also ich finde das schon beides ziemlich ähnlich zweifelhaft.
Hier wäre dann auch wieder die Frage, wie du eine Schöpfungshöhe definierst. Also ab wann ist der Text KI-tauglich überhaupt? Also sind schon die ersten 200 Worte eines Textes oder ist es der ganze Text oder ist es, also wie groß muss der Text sein und. Also das ist schon, da kommt noch eine ganze Menge auf uns drauf zu.
Ja. Also auf jeden Fall ein Thema, was uns in irgendeiner Form auch beschäftigen wird. Ich meine, dieses Thema Micropayments hatten wir jetzt auch schon seit wie vielen Jahren? 20 Jahre oder so. Wann war Flutter? 2008, 2009, irgendwie sowas, ne? Was dann mal so ein praktikabler Versuch war, beziehungsweise dann halt eben nicht so praktikabel, wie sich dann gezeigt hat.
Naja, der hat aber auch über Jahre erstmal schon ganz relativ gut funktioniert. Dann kam halt auch Patreon und hat das auch ein bisschen ordentlich Konkurrenz gemacht und im Gegensatz zu dem europäischen System mit Big Money eigentlich zerstört, weil die einfach auch extrem viel mehr Geld hatten.
Also die Frage ist halt, wie nicht funktionierend das eigentlich am Ende war. Das weiß ich nicht. Also sie haben es halt am Ende einfach irgendwann verkauft, aber ich weiß nicht, wie profitabel es zu dem Zeitpunkt war.
Es war halt nie wirklich profitabel, aber es hat für die Community, also für die Creators funktioniert. Also ich sah das so, also frag mal Tim Pritloff, der hat da, glaube ich, ordentlich Geld bekommen von relativ vielen Leuten.
Na gut, wir haben hier noch weitere News und wir müssen da mal ein bisschen durchgehen, weil wir noch ein sehr ausführliches Thema haben werden danach. die nächste Sache hier auf der Liste, das hatte damit angefangen, als ich heute in das Pad geguckt habe, war da so eine Notiz, Deutschland stimmt doch gegen die Chatkontrolle, wo dann leider kein Link dazu war. Das wurde dann wohl vergessen reinzutun von wer auch immer, der diesen Zeile da geschrieben hatte. Und natürlich hatte sich das Rad währenddessen weitergedreht, deswegen habe ich das nochmal drinnen gelassen, um nochmal die Situation darzustellen. Wir hatten ja bereits berichtet über die Chatkontrolle im Januar diesen Jahres, relativ ausführlich. Hier hatte ich jetzt als kleines Update oder kleine nochmal Zusammenfassung, was vielleicht seitdem passiert ist und wie man es allgemein den Prozess da gerade beobachten kann, ein Video von Khaleesi auf der Easter Hack, die wir letztes Mal auch erwähnt hatten als Veranstaltungstipp. Und eine von den Vorträgen dort war von Khaleesi zur Chatkontrolle. Die Khaleesi begleitet das auf EU-Ebene jetzt schon seit über einem Jahr, dieses ganze Thema. Hat das sichtbar zum Hals raushängen mittlerweile. Und das könnt ihr hier nachgucken auf
media.ccc.de.
Ganz genau.
Sehr ein unterhaltsamer Vortrag. War, glaube ich, in Logpolitik Live-Aufzeichnung oder die andere?
Das war der andere jetzt.
Extra noch einen Vortrag.
Also bei Logpolitik gab es auch eine Folge, wo sie mit dabei war, ja.
Ja, dann möchte ich auch die empfehlen, weil da war ich live im Publikum. Das war sehr unterhaltsam und traurig.
Ja, in Deutschland unterdessen, wie ich sie verlinkt habe, tauziehen auf der einen Seite so die ganze Regierung so ungefähr und auf der anderen Seite die Innenministerin Nancy Faeser von der SPD. Ja, wie das immer so ist mit Innenministern. Ich weiß nicht, ob denen irgendwie der Kopf gewaschen wird, wenn sie dann diese Position einziehen, aber Innenminister von der SPD sind auch eigentlich nicht zu unterscheiden von Innenministern von der CDU oder CSU oder was auch immer. Und es gab da jetzt zuletzt ist hier noch so ein Positionspapier rausgefallen, worauf sich dann die Regierung händeringend geeinigt hat, in dem dann doch irgendwie fast der komplette Entwurf des Innenministeriums übernommen wurde. Und da wird dann solche Klopper befürwortet, wie dass jegliche unverschlüsselte Kommunikation doch einfach durchleuchtet werden kann nach den ganzen gefährlichen Dingen, die da vermuten oder glauben, mit KI finden zu können angeblicherweise. Und außerdem soll es für viele Arten von Seiten verpflichtende Altersverifikationen geben. Und da wurde dann, da ist dann dieses Phantom, was da durchgeistert, dass man den Ausweis vorlegen soll, den elektronischen Personalausweis, aber dann irgendwie quasi nur verifiziert wird, dass man über 18 ist, ohne dass was anderes wiedergegeben wird. Aber es soll trotzdem irgendwie sicher sein, sodass nicht irgendwie ich einfach den Ausweis vom Papa vorlegen kann oder so. Also.
Und naja, das weltweit oder was?
Naja, du musst ja gegebenenfalls schon die Ausweis-PIN eingeben. Also potenziell geht das technisch, theoretisch schon.
Ja gut, da muss ich halt mal raufluken, wenn Papa gerade irgendwo was bestellt, ne, naja, und dann gut, mal die PIN eingibt.
Das ist halt wie bei jedem, dass du das irgendwie umgehen kannst, klar.
Ja, aber irgendwie die Innenminister, die kriegen, und Innenministerinnen, die bekommen dann immer so eine Meise und fangen an mit Vorratsdatenspeicherung und Komplettüberwachung. Ne? Das haben sie irgendwie, scheinen die mehr zu wissen als wir.
Naja, ich glaube, das liegt doch
so. Die haben da einfach Personal.
Genau, das liegt an diesem, wie sagt man es, Deep State, oder? Der da.
Naja, quasi, ja, verschwörungstheoretisch würde man das Deep State nennen.
Ja.
Aber auf der anderen Seite heißt das, sind das halt so Abteilungsleiter und die sagen, ist mir doch egal, wer über mir Minister ist.
Ja, die Abteilungsleiter, die haben dann halt so als Mindset so, meine Aufgabe ist, Sicherheit zu maximieren und so schreibe ich halt die Gesetze. Und
böse Zungen behaupten auch, dass die zu Zeiten von Seehofer sehr CDU-lastig wurden, die ganzen Abteilungsleiter. CSU, verzeihung.
Und die austauschen dauert halt auch mal schnell 5 Jahre. Das ist halt auch nicht so einfach zu tun.
Im Gegensatz zum Minister sind die halt fest angestellt.
Genau.
Ja, genau. Das sind halt so Karrierebeamte. Gut, das ist der deprimierende Teil der Rechtsmeldung, der juristischen Meldung. Der etwas erfreulichere Teil hier ist, dass Flickr gegen Creative Commons Abmahnabzocker vorgeht. Also Flickr, eine Webseite, wo man so Bilder hochladen kann, beziehungsweise ja, eins von diesen ganz frühen auch Social Networks so ein bisschen, was sich halt sehr darauf konzentriert, ja, so ein Bilderhoster zu sein, wo auch zum Beispiel relativ früh Creative Commons Lizenzen Einzug gehalten haben, dass es dort so eine Suche gibt nach Creative Commons Inhalten und dass da auch stark gefördert wurde, dass die Leute da auch ihre Inhalte unter diesen freien Lizenzen veröffentlichen. Und daraus hat sich dann leider eine Masche für Abzocker ergeben. Die haben dort Bilder hochgeladen unter solchen Creative Commons Lizenzen, sodass man die eigentlich frei und kostenlos verwenden kann. Aber in den CC-Lizenzen steht da meistens in so gut wie allen Formen drin diese Pflicht zur Namensnennung. Also Attribution ist da gefordert, dass man dann sagt, wenn man so ein Bild verwendet, übrigens, dieses Bild kommt von folgender Person und steht in der CC-Lizenz, hat eventuell einen Link da zurück oder sowas. Und das verpennen einige Leute. Weil das natürlich, ja, es ist so eine ungewöhnliche Sache. Man ist entweder gewohnt auf der einen Seite, dass man einfach alles aus dem Internet einfach kopiert und daraus ein Meme macht oder sowas. Oder auf der anderen Seite, dass man erst dafür bezahlen muss und dann steht dann nur so da Bilder von Getty Images oder so.
Na, es ist nicht bloß das. Es kommt noch dazu, dass es verschiedene Plattformen gibt. Also wir haben ja hier Flickr, das ist super, dass das Flickr macht, aber das ist eine Plattform von vielen. Also ich erinnere, gab so eine Plattform, die hieß Fotolia. Die wurde von Adobe gekauft. Und es gibt jetzt, ich habe persönlich dazu E-Mails da und persönlich dazu Fälle gehabt, wo Kunden mich angerufen haben und abgemahnt wurden, weil sie hatten bei Fotolia Bilder gekauft und der Fotograf tut die jetzt abmahnen, weil sie nicht Adobe mehr dastehen haben, sondern auf der Webseite stand halt vor 10 Jahren mal oder vor 5 Jahren mal, war das von Fotolia und da gab es halt dann solche Abmahnung. Genau, also selbst das, also ich empfehle immer, die Bilder selber machen und wenn es geht, versuchen auf solche Image, ich nenne es mal Müllhalden, zu verzichten.
Naja gut, also Flickr ist eigentlich schon nicht unbedingt eine Müllhalde. Also ich habe es auch verwendet für einige Sachen und es ist eigentlich eine gute Quelle und eine gute Community und sowas, die hat dann so eine gewisse Phase, wo sie halt so durch verschiedene Verkäufe durchgegangen sind und dann irgendwie, naja, ich will nicht sagen bei Heuschrecken, aber bei irgendwelchen Mutterfirmen gelandet waren, die dann weniger so Interesse an diesem Community-Building hatten. Mittlerweile sind sie da wieder unter Leuten, die da mehr Interesse dran haben und sind da eigentlich relativ auf der guten Seite der Macht.
Ich geb dir da prinzipiell recht, dass es rein technisch und rein produktiv qualitätsmäßig super ist, aber es ist immer stressrechtlich in Deutschland. Also wenn, dann setzt doch insofern irgendwo ins Ausland, weil es ist rechtlich gesehen ein wahnsinniges Problem. Ich habe schon relativ viele so eine Abmahnungssachen gehabt von Kunden, wo ich zum Schluss irgendwie durchs Internet durchsuchen musste bei denen irgendwie die Bilder löschen musste und. Also es gibt auch diverse Bilder, also wer es findet, es gibt einen Kunde, der hat eine Hand, die von mir ist, weil da vorher ein Bild drauf war, was abgemahnt wurde.
Ja, beziehungsweise sollten Leute halt wahrscheinlich die Verträge, wo sie tatsächlich die Lizenzen kaufen, gut aufheben, damit sie die dann gegebenenfalls vorlegen können.
Naja, das ist ja die Sache bei CC, da hast du keinen Lizenzkaufzettel.
Es ist auch schwierig, gerade weil bei Fotolia hast du auch keinen Lizenzzettel und diese Firma gibt es nicht mehr, die ist abgewickelt. So, das heißt, ich habe einen Fotolia-Account, in den ich mich nicht mehr einloggen kann, um meinen Lizenzerwerb nachzuweisen, weil ich kaufe mir doch bloß Punkte, bei denen ich mir dann das runterlade und in meinem Profil sehe ich dann, was ich mit den Punkten wann mal gekauft habe. Wenn es das Profil aber nicht mehr gibt, kann ich das nicht nachweisen. Und diese Maschen werden halt auch genutzt, um abzumahnen.
Naja gut, deswegen meinte ich ja, dass man da darauf achten sollte, dass es halt irgendeine Dokumentation gibt, die davon unabhängig ist, was du...
Ja, man könnte Screenshots machen oder sowas, aber wenn ich zum Schluss mehr Zeit für die Dokumentation als für die Kreativerstellung brauche, dann wo sind wir in Deutschland bitte?
Nee. Na gut. Jedenfalls, was die eigentliche Meldung war, wie gesagt, die Betrugsmasche war, dass eben da die entsprechenden Abzocker ihre Bilder eigentlich unter solchen Lizenzen reinstellen, dass man es frei verwenden kann. Wenn dann Nutzer in gutem Glauben die runterladen und dann halt die Attribution nicht komplett korrekt machen, kriegen sie dann halt die Abmahnung ins Haus geflattert. Deswegen gab es jetzt eine Ansage von Flickr, die haben jetzt hier ihre Community Guidelines, Terms of Service, Nutzungsbedingungen entsprechend erweitert. Und da steht jetzt, wenn du einem Nutzer, der in guter Absicht gehandelt hat, keine Möglichkeit gibst, Fehler zu beheben, verstößt das gegen den Zweck der Lizenz und entspricht nicht den Werten unserer Community. Das kann dazu führen, dass dein Konto gelöscht wird. Und dementsprechend wurden dann halt auch einige entsprechende Abzocker von dieser Plattform runtergeworfen, sodass da zumindest für zukünftige Opfer die Gefahr gebannt ist, hoffentlich.
Naja, jetzt muss man aber auch verstehen, dass das natürlich erst in dem Moment gilt, wo diese AGB veröffentlicht wurden. Die, wenn ich das vorher runtergeladen habe, gilt die AGB, die zu dem Zeitpunkt
Die AGB gilt im Sinne von, wenn die dich abmahnen, dann ist es trotzdem jetzt erst passiert.
Und kann richtig, aber die beziehen sich auf die vorhergehende AGB. Das Problem ist, es gelten verschiedene AGBs zu dem Zeitpunkt, wo du halt das Bild runterlädst. Das ist halt das nächste Punkt, du musst dann die AGB sichern. Also es ist rechtlich gesehen alles Shit und
aus den AGB erwachsen dir sowieso keine Rechte, also von daher bringt es auch nichts zu sichern.
Ja jetzt, also das ist ja jetzt eher eine Goodwill-Regelung von Seiten von Flickr, dass sie halt sagen, Leute, von denen wir hören, dass die solche Abmahnungen verschicken, werden wir gnadenlos raushauen.
Das ist richtig und das ist auch gut so, aber es ist halt, wenn die sich auf irgendeine AGB beziehen, das war halt bei diesem Adobe-Stock-Fall so der Fall, die haben sich halt auf eine Firma, die es nicht mehr gab, auf die AGBs bezogen, was halt dann wieder das nächste Ding ist, also das war alles ganz links, ganz übrigens saß der Anwalt um Griechenland, also es war dann auch wieder so ein Ding, ganz schwierig, also wie gesagt, dieses Bilderzeug, ich habe da so schlechte Erfahrungen gemacht, versucht selber zu machen.
Nur als Anmerkung, wir sind natürlich keine Rechtsberatung und haben irgendwas mit Recht zu tun. Das sind alles nur unsere persönlichen Erfahrungen und Einblicke.
Genau. Ja, in dem Fall war das ein Exploit des Rechtssystems, was diese Abmahner da machen. Wir haben hier noch einen anderen tollen Exploit, nämlich alte Nokia-Handys sind wieder wertvoll zum Autos stehlen.
Hooray, lang lebe das 3210 und 3310
sowas.
Und genau. Die Dinger.
Und also alternativ gehen wir auch Bluetooth-Boxen? Also die Grundidee ist, dass, ja, also eigentlich ist es auch schon bekannt, aber es ist wohl jetzt mal wieder aufgefallen. In Autos reden ja gerne Geräte über den sogenannten CAN-Bus oder auch über mehrere davon. Weiterhin reden die da komplett unverschlüsselt. Das ist wohl jetzt mal aufgefallen, insbesondere bei, ich glaube, einem Jeep war das.
Also die Liste von betroffenen Automarken war auf jeden Fall sehr lang, die da.
Ja.
Das ist doch eher so eine Sache, Autos, die zu einem bestimmten Zeitpunkt produziert wurden. Bei manchen Modellen sind mittlerweile auch schon neuere Systeme im Einsatz, wo dann diese Lücken nicht mehr bestehen.
Es gibt, glaube ich, auch Systeme, die gar keinen CAN-Bus mehr benutzen. Da gab es auch diesen Nachfolgerbus. Ich komme nicht auf den Namen.
Wie auch immer, wurde da gezeigt, sowohl, dass man damit die elektronische Wegfahrsperre umgehen kann, indem man dem CAN-Bus halt sagt, ja, es ist erfolgreich entsperrt, kannst hier losfahren. Als auch so Dinge wie, man kann vielleicht nicht einfach die Tür aufmachen, aber man kann halt den Frontscheibenwerfer locker schrauben und kann dann dort mal ein paar andere Drähte in den CAN-Bus-Stecker stecken und sagen, dass er mal die Tür aufmachen soll.
Oder die Rückfahrkamera oder den Parksensor oder irgendetwas, was dann eingreift.
Irgend sowas halt. Und letztlich ist das Nokia-Handy oder die Bluetooth-Box, die ist auch verzichtbar, sondern die ist ja sozusagen einfach nur dabei dafür, um, falls du, während du gerade versuchst, das Auto zu stehlen, von der Polizei kontrolliert wirst, dass du dann kein auffälliges Gerät mit vielen Drähten und wo drauf steht, ich klaue damit Autos, Gerät mit dir rumträgst.
Wobei so ein altes Nokia auch mittlerweile schon sehr verdächtig ist.
Ja, das ist richtig. Aber also das war wo eher, dass dann halt beobachtet wurde, dass im Darknet, dass man da wo zum Teil halt so alte Nokia-Geräte, wo dann schon die entsprechende Software für entsprechende Fahrzeugmodelle aufgespielt war, die konnte man dann da wo für mehrere tausend Dollar oder so erwerben.
Ja, als Schlüsseldienst-Kit, ne?
Ja, so ähnlich.
Na, da gibt es sowieso so ein Black Market, wo man sich da die einzelnen Schlüssel nachmachen kann. Ich habe gerade einen Kollegen oder nicht Kollegen, also eine befreundete Firma, der wollte für sein Auto, wo sie ihm den Schlüssel geklaut haben, also wirklich, die sind eingebrochen, haben die Schlüssel aus der Schlüsselkassette genommen und die Schlüssel irgendwie mitgenommen, aber das Auto haben sie stehen gelassen.
Wieso hat man seine Autoschlüssel im Auto?
Nein, es ist eine Firma, wo verschiedene Fahrer das Auto fahren.
Ach so, okay.
Und da gab es eine Schlüsselkassette. Und er wollte den nachmachen lassen und VW hat natürlich Preise abgefragt, dafür hätte ich ein neues Auto bekommen. Und dann gibt es wirklich im Internet so diverseste dunkle Ecken, wo man sich dann den Schlüssel nachmachen lassen kann. Dann sagen die, bitte schraub dieses Teil aus dem Auto raus, schickt das zu uns. Und dann kriegst du zum Schluss das Teil plus ein Set von neuen Schlüsseln
zurück. Das ist eine übelst gute Idee, jemanden zu sagen, hier ist übrigens das Geheimnis meines Fahrzeugs und übrigens, ich wohne da.
Na, man muss aber auch wissen, dass es ja von den Schlüsseln sowieso eine gewisse Grundmenge nur gibt. Also es gibt bloß, was weiß ich, 10 verschiedene überhaupt. Also fangt jetzt bitte nicht an, bei anderen Autos mit eurem Autoschlüssel zu probieren. Es könnte aber funktionieren, dass das damit aufgeht.
Naja gut, aber also das ist auf alle Fälle bekannt, dass es als Funkschlüssel neu aufkam, dass sie dann die klassischen Schlüssel eine Weile sehr stark reduziert hatten. Ich glaube, das Problem wurde tatsächlich erkannt und ist aktuell nicht mehr so akut, aber ich habe das auch nicht ausprobiert.
Na, sehr oft ist das Problem diese Notfallschlüssel. Also es gibt ja immer noch dieses Problem, dass ich den klappe ich aus und dann kann ich irgendwo in der dunklen Ecke das reinstecken und dann geht das Auto trotzdem auf. Also das ist halt wie diese Protokoll-Fallback-System, wenn ich GSM angreife statt dem überliegenden LTE oder sowas.
Die Verschlüsselung innerhalb von Fahrzeugen heißt übrigens MACSEC, die neu in Autos reinkommt. Das ist so ein Protokoll, das zwischen Switchen und Geräten gesprochen wird, wo ein zusätzlicher Chip quasi ein Secret hält, sodass man nicht einfach fremde Geräte reinstecken kann.
Genau, weil das ist ja das Problem quasi. Man kann sich reinstecken in den Frontscheinwerfer-Slot und sagen, ach übrigens, ich bin hier der Startknopf und die Wegfahrsperre, jetzt bitte deaktivieren und sowas. Während der Scheinwerfer nicht nur sagen sollte, an oder aus.
Oder ich bin das Schloss, wir sind übrigens entriegelt.
Ja, das ist alles auch ein bisschen absurd. Ich war tatsächlich auch 2017, glaube ich mal, bei einem Workshop und da hat tatsächlich jemand was vorgestellt, wie er da irgendwelche Quantenkryptographie in ein Auto einbauen wollte und den hatte ich dann auch erstmal nur gefragt, wollt ihr nicht erstmal einfach den CAN-Bus verschlüsseln? Das würde es schon mal.
Bist du dir sicher, helfen, dass das so nicht so eine E-Mail von irgendeinem Prinzen aus?
Nein.
War das vielleicht eine 256-Bit-Vollbit-Verschlüsselung?
Nein. Das war schon tatsächliche Quantenkryptographie und so. Und das war auch ein echter Professor von der echten Uni. Ja. aber trotzdem war diese Zusammenarbeit, erschien mir doch etwas abstrus.
Apropos Vollbitverschlüsselung, es ist ja auch eine gute Idee, wenn man so Computer oder auch andere IT-Endgeräte hat, dass man eben die Verschlüsselung auch übt bei den Festplatten. Und wir, für uns hier, die wir alle meistens Linux verwenden, ist das System der Wahl dafür Lux, das Linux Unified Key Setup. Und wer so eine mit Lux verschlüsselte Festplatte hat und die vielleicht auch schon seit ein bisschen länger hat, also vielleicht nicht das System erst letztes Jahr installiert hat, sondern wie vielleicht wie ich auch schon vor 10 Jahren irgendwie und seitdem durchbetrieben hat, wie das bei meinem Desktop-PC der Fall ist, ist hier ein wichtiger Hinweis. Guckt mal, ob eure Key-Derivation-Funktion noch aktuell ist. Die Grundidee an der Sache ist, man gibt ja, wenn dir das System startet, dann sein Passwort ein und das Passwort selber wird nicht für die Verschlüsselung verwendet, sondern da wird ein symmetrischer Schlüssel verwendet, der aus diesem Passwort berechnet wird und dafür verwendet man so eine KDF, also eine Key Derivation Function, Schlüsselableitungsfunktion. Mit dem alten Lux-Format Version 1 wurde da nur PBKDF unterstützt, also eine etwas ältere Form von so einer Key-Derivation-Funktion, die damals Stand der Technik war. Mittlerweile durch das Aufkommen von so riesigen Grafikkartenclustern ist das halt nicht mehr praktikabel, weil man auf so einer Grafikkarte ja sehr viele Berechnungen parallel machen kann. Und somit könnte ein Angreifer, der jetzt irgendwie die Festplatte entschlüsseln will, einfach mal sehr viele verschiedene Keys mit einem Rutsch durchrechnen, sehr massiv parallel. Und diese PBKDF dann relativ schnell brechen, weil die keinen Schutz dagegen hat, gegen dieses Parallelisieren.
Und seit wann ist es auf den Geräten nicht mehr der alte Standard, sondern dieses Argon 2 ID?
Genau, das Argon 2 ID ist jetzt eine neuere KDF, die das kann. Das ist so, soweit ich das gesehen habe, so ungefähr 2018 kam das Crypt-Setup damit raus. Also die Software, die halt das Lux macht. Und das hat dann natürlich ein bisschen gedauert, bis es Einzug gehalten hat in die ganzen Distributionen. Ja, wahrscheinlich so ab 2019, 2020. Wenn man seit dem System hat, sollte man im grünen Bereich sein. Wir haben ja auch in den Shownotes drin stehen, den Befehl, den wir brauchen, das nachzugucken. Wenn in diesem Befehl Crypt-Setup Lux Dump und das Device dann dort was von Argon 2 ID steht oder zumindest Argon 2 I, dann ist es okay. Ansonsten muss man da mal eine Upgrade-Prozedur machen, die ist beschrieben in dem Link, der hier in den Shownotes ist, ein Artikel von Matthew Garrett, auch so ein Sicherheitsforscher, der sich mit dem Thema auseinandergesetzt hat und das hier zusammengeschrieben hat. Ich habe das jetzt am Dienstag schon mal oder letzten Dienstag schon mal gemacht auf meinen ganzen Privatsystemen, die schon seit einigen Jahren laufen und das hat auch ganz gut funktioniert. Man muss ein bisschen aufpassen, weil man sollte zur Sicherheit natürlich ein Backup von den entsprechenden Schlüsseln machen, bevor man die ganzen Sachen macht. Aber ja, wenn ihr Lux-Festplatten habt, ist das euer Praxistipp für heute. Guckt mal nach, ob die noch alle schön sicher sind.
Wie sieht es mit einem Upgrade auf Zoll 08 oder sowas aus? Also ZFS und Linux? Weil da muss ich bestehen, dass ich da...
Das funktioniert anders. Du musst ja quasi, um die Encryption auf ZFS zu benutzen, musst du quasi ein Lux-Setup benutzen, um den Key da drin verschlüsselt zu haben. Und das ist quasi wiederum dasselbe.
Es gibt ja inzwischen native Verschlüsselung.
Deswegen hatte ich 08 gesagt, weil 07 nutzt noch Lux. 08 kann das... Da sind Kernel mit mittlerweile.
Okay, mal ganz kurz alle Hörer, die das verstanden haben, mal kurz hochspringen, um zu gucken, ob Dresden quasi erbebt oder ob das wirklich nur wenige sind, die das jetzt verstanden haben.
Also ich spüre nichts.
Ich spüre auch nichts. Okay. Dementsprechend also, die Antwort auf die Frage.
Ich glaube, wir wissen nicht, ob ZFS und Linux von diesem Problem betroffen ist. Und soweit ich das verstanden habe, wissen wir auch noch gar nicht genau, ob dieses PBKDF2 wirklich gebrochen ist. Es gab halt nur so einen Fall, wo eine Strafverfolgungsbehörde eine Festplatte beschlagnahmt hat und dann plötzlich Dinge wusste. Und daraufhin hat man geschlossen, dass das vielleicht ein Problem sein könnte und dass das mit der neuen Funktion ziemlich sicher kein Problem ist. Es ist also eher eine Vorsichtsmaßnahme als es ist alles kaputt, ihr müsst das jetzt sofort tun.
Naja, und gerade, es kommt natürlich auch noch dazu, sein Key-Setup, also man will vernünftige Passwörter benutzen, das kommt halt auch mal dazu, das ist ganz wichtig. Nehmt bitte nicht bloß 1, 2, 3 als Passwort.
Gerade für sowas wie ein Festplattenpasswort, was wirklich so die Schlüssel zum Königreich sind, weil da natürlich dann die ganzen privaten Daten drauf liegen auf der Platte. Das ist so das eine Passwort, das andere starke Passwort, was man auf jeden Fall haben muss, ist das Mailpostfach. Und natürlich am liebsten hat man einen Passwortmanager, wo die ganzen Passwörter drin sind. Aber auch da wiederum, da kann man nicht das Festplattenpasswort reinlegen, weil wo liegt die Passwortdatei auf der Festplatte? Da muss man erstmal rankommen.
Naja, man will davon natürlich auch Backups haben, deswegen bin ich ja so Zoll, also ZFS-Fan, weil dann kann ich gleich die Backups mir aus dem Filesystem über ZFS runterziehen und es ist alles noch verschlüsselt. Also ich empfehle da wiederum, macht Backups und von der Passwortdatei macht bitte 5 Backups.
Da wir mit KI angefangen haben und ich nicht schnell genug war, müssen wir ganz kurz noch mit KI aufhören. Ich habe einen Tipp, und zwar den Rechtsbelehrungspodcast Folge 115, Artificial Intelligence Act, mit Markus Richter, den man vielleicht vom Chaos Radio kennt, und einem Anwalt Thomas Schwenke, der regulär mit ihm jetzt schon 115 Folgen gemacht hat, und einem Gast Professor Hacker, die sich sehr ausführlich über den EU Artificial Intelligence Act austauschen, und den Inhalt wage ich nicht in Annäherung auch nur wiederzugeben. Ich kann ihn auf jeden Fall wärmstens empfehlen.
Ist Professor Hacker so ein Fall von Nomen est omen?
Das könnt ihr quasi mit dem Link, den ich in die Shownotes gepackt habe, selbst eruieren. Ich weiß nicht, ob sie unsere Werbung nötig haben. Auf jeden Fall war das eine sehr gute Folge. Damit beenden wir diesen massiven Newsblock mit etwas, was wahrscheinlich mehr als Neues ist oder was anderes als Neues ist, da diesmal nicht Simon die Musik rausgesucht hat.
Wir haben gute Vorschläge erhalten per Mail.
Vielen Dank.
Und haben jetzt auch neue Plattformen, wo wir CC-Musik abgreifen können. Das ist sehr gut. Das werden wir in Zukunft weitergehend verwenden.
Ich will ja nicht meckern, aber von den 3 Titeln funktionieren nur 2.
Was?
Und wir hören zuerst Monoposia mit Monoposia und Nudie Dip Dup Fuser Remix. Bis gleich.
So.
Nur klassisch mit dem S und dem O.
So, jetzt haben wir auch alle.
Also hier Zeichensprache und Flüstern, um die richtigen Mikrofons anzumachen. Wir hatten leider ein bisschen den Monopsia-Soundtrack zugehört.
Und das ist dann wieder das Penta-Radio-Feeling.
Genau. Das kann ja hier nicht sein, dass das einfach alles nach standardisierten Prozessen abläuft. Anders als bei dem Thema der heutigen Sendung.
Wer von euch hatte schon mal einen IT-Sicherheitsnotfall?
Täglich, oder?
Ja, okay. Eine Person, die nicht näher genannt werden möchte, wahrscheinlich wird gemeldet. Warum?
Nein, du fragst falsch. Wer kennt einen Freund,
der schon mal jemanden getroffen hat, der oder die eventuell schon mal ein Problem hatte mit ihrem Computer?
Das Problem davon ist, dass in dieser Umgebung hier wahrscheinlich viele Hände hochgehen.
Die typischen Beispiele für so Probleme mit Computern, die kennt man ja so aus den Medien. So große Sachen waren sowas wie WannaCry, dieser Krypto-Trojaner, der auf irgendwelchen Bahndisplays zu sehen war, der irgendwelche Banken und Privatleute befallen hat, wie kann man sich das als jemanden vorstellen, der keine Ahnung hat? Einfach ein Bildschirm hochkam, man seinen Computer nicht mehr bedienen konnte und man darauf hingewiesen wurde, dass man einen gewissen Betrag in Kryptowährung an eine bestimmte Adresse überweisen sollte. Ja. Um dann seinen Rechner wieder entschlüsselt zu bekommen.
Genau, da kommt dann die Schadsoftware rauf, dann guckt die sich erstmal so ein bisschen um, wie wertvoll denn dieses Ziel eigentlich ist. Na, bei WannaCry war es noch nicht so
optimiert. Ich wollte gerade sagen, das sind, glaube ich, erst die neuen. Ja. Bei WannaCry hat man einfach alles verschlüsselt.
Genau, und dann
deswegen
wurde halt
auch Bahnanzeigen.
Oder wir hatten noch den Coop-Hack, das war, wo ein schwedisches Unternehmen nicht mehr in der Lage war, mit Kreditkarte zu bezahlen, Bezahlungen anzunehmen, beziehungsweise wo ein Stück in der Bezahlkette kaputt gegangen ist und so gerade Unternehmen, die sehr angewiesen auf bargeldlosen Zahlungsverkehr, wie eben diese Coop-Reihe, nicht mehr in der Lage war, ihren Betrieb aufrechtzuerhalten.
Tja, selig ist, wer Bargeld zur Verfügung hat.
Damals?
Wie heute. Also ja, auf alle Fälle, aber in Skandinavien ist das...
Ich sag ja immer, Bargeld, das ist dieses neue Zeug, oder? Das, was sich noch nie nicht so sehr durchgesetzt hat.
Ja, das kommt noch.
Aber es ist auch so ein regionales Ding, ne? Also manche bezahlen halt nur noch damit und manche Länder sind auch fast davon los. Ja, genauso Schweden und die nördlichen Länder sind da.
Wie gesagt, ich war ja letztes Jahr irgendwie 3 Wochen da und ich habe kein Bargeld gesehen.
Manchmal kann es aber auch ein bisschen ungezielt Leute treffen. So Enercon-Hack, sagt das jemandem was das war?
Ja.
Da
aufgrund dessen, welche Keywords da in den Shownotes stehen.
Ja, gut, das sind ja auch so ein bisschen für mich. Also die Keywords, die da stehen, sind Ukraine, Windkraft und so weiter, Klammer auf, 23, Klammer zu. Da ging es darum, dass bestimmte Windkraftanlagen einen ähnlichen Uplink für ihre Kommunikation benutzt haben, wie es auch ukrainischen Armee, glaube ich, unterstellt worden ist.
Die haben denselben Satelliten benutzt.
Ja, das war ja Satelliteninternet, was da irgendwie gestört wurde.
Und so ein ganz gängiges Ding an Hacks, die man so kennt, das sind so die Makro-Hacks, also quasi das, wenn man eine E-Mail geschickt bekommt mit einer Excel-Liste oder mit einem Word-Dokument und da steht, möchten Sie in den Bearbeiten-Modus wechseln und dieser gelbe Streifen nervt ja die meisten Menschen relativ zackig und dann drücken die da drauf und verstehen gar nicht, was passiert und was passiert da im Hintergrund.
Ja, das sind dann diese ganzen Mails, die dann immer sagen, komm, Sie müssen sofort bezahlen, siehe Rechnung.docx, ne?
Ich wäre ja immer komisch angeguckt, wenn ich sage, ich weigere mich, docx und XLSX-Dateien per E-Mail aufzumachen. Das verstehen die Leute meistens nicht.
Ja. Aus genau diesem Grund.
Das muss man denen aber an der Stelle erklären, weil dann im Hintergrund quasi Quellcode ausgeführt wird und dieser ist dann in der Lage, Dateien runterzuladen, diese Dateien auszuführen, im System zu verstecken, die dann neue Sachen hinterherholen und dann ist man halt mit etwas infiziert, das seinen Computer entsprechend manipulieren und ärgern kann.
Auf der anderen Seite weiß ich auch von Behörden, wo der E-Mail-Admin oder so das halt mal pauschal verboten hat, beziehungsweise einfach alle DocX und XLSX Anhänge und so gelöscht hat und dann war die Behörde quasi nicht mehr arbeitsfähig.
Ja, das war ja auch so, wir hatten vor einiger Zeit mal so eine Meldung, dass Microsoft jetzt vorhatte, die Makros standardmäßig auszuschalten und dann kurz darauf die Meldung, dass sie es zurückgenommen haben, wahrscheinlich aufgrund dessen, dass da halt die halbe Wirtschaft irgendwie in Schutt und Asche gelegen hätte, wenn diese bescheuerten Excel-Makros nicht mehr funktionieren.
Das ist in Behörden wahrscheinlich ähnlich schlimm, wie wenn das Faxgerät nicht mehr funktioniert.
Wohingegen ja die neue Macke ist, die schicken dir irgend so ein Ding, was Rechnung heißt und du sollst dann draufklicken und ich sehe schon allein an der Größe, dass die Rechnung in Megabyte groß ist, das sieht komisch aus, also wobei ich habe auch schon Firmen gehabt, wo das so ist. Die drucken die dann aus, scannen die wieder ein und schicken die dir dann und dann schicken sie dir nochmal per Post. Also trotzdem, die heißt dann meistens irgendwas .bin, auch sowas einfach löschen.
Warum existieren solche Dinge? Wer macht das? Warum? Könnt ihr euch da vorstellen, was da Gründe für sind?
Ja, wenn man daraus einen monetären Vorteil ziehen kann, da so ein Unternehmen anzugreifen, dann ist das ja...
Naja, aber da gibt es auch Schabernack. War das nicht 96? Red Bull, wo der da, der tauchte immer zum Geburtstag seiner Freundin rechts oben beim Roller Ball auf. Und das war's dann? Ich glaube, ja, ich bin schon alt.
Ja, das waren noch die coolen Viren in den 90ern.
Ja.
Die ein bisschen harmlos. Also kriminelle Ziele hat man jetzt schon, ne? Also Leute, die
Geld damit verdienen. Da gibt's halt noch keine Bitcoin. Wo sollst du 96% überweisen?
Ja, wenn man den Enercon-Hack hat, da sieht man ja auch, das ist ein Zweifelsfall militärischer Angriff gewesen hier, dass halt dieses Kommunikationssystem lahmgelegt wurde, wahrscheinlich von der gegnerischen Seite der Ukraine, wer auch immer auf dieser Seite, der dann da damit den russischen Angriffskrieg unterstützen wollte.
Ich glaube, da gibt es übrigens noch ein größeres Ding, was du vergessen hast, das wäre Stuxnet. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen größer, dass man dann auf diese Beispiele noch mit reinhauen müsste, auch auf diese Richtung militärisch und State-Level-Malware.
Stuxnet, da mal für jemanden erklärt, der das nicht weiß, was das Sinne ist.
Das ist ja tatsächlich eher schon ein gezielterer Angriff. Das war ein Angriff auf Siemens Steuerungssysteme, der ziemlich sicher vom US- und israelischen Geheimdienst entwickelt wurde und ursprünglich auf das iranische Atomprogramm abzielte, um dort eben die Steuerung von den Anreicherungszentrifugen zu manipulieren und die dadurch im Zweifelsfall zu zerstören. Das war halt so konstruiert, dass wenn das einmal dort eingeschleust ist, dass ich das dann halt da von Steuergerät zu Steuergerät so lustig verteilen kann. Ungünstigerweise hat es halt auch mal jemand wahrscheinlich einen infizierten USB-Stick davon halt an einen PC im Internet gesteckt. Und daraufhin hat sich das dann auf alle möglichen Siemens-Steuersysteme verteilt, die es da so im ganzen Internet gefunden hat. Allerdings, soweit wir wissen, hat es, glaube ich, außerhalb iranischer Atomanreicherungszentrifugen nichts Böses getan. Es existierte da einfach.
Man muss verstehen, es war ein Multilevel-Angriff, also es wurden mehrere Schwachstellen ausgenutzt, und zwar ein paar Windows-Schwachstellen. Und der Transportweg war auch sehr geil. Die Schnittstelle ging nämlich offline. Also es wurden halt im Prinzip vor den iranischen Kernforschungszentren vor die Autos einfach so ein paar USB-Sticks gekippt. Und Menschen sind halt interessiert, nehmen die dann mit rein und stecken die an. Und dann kannst du auch die beste tertiäre und wie auch immer Schottung haben, und so kamen die Geheimdienste halt trotzdem an diese Anreicherungszentrifugen ran, die sich dann ein paar Schwingungen mehr gedreht haben, und dadurch ist dann halt das Ergebnis nicht so geworden, wie es sein sollte. Und es war, glaube ich, auch sehr erfolgreich, soweit ich das verstanden habe.
Beziehungsweise ich habe das so verstanden, dass die zum Teil sich halt auch einfach so schnell gedreht haben, dass da die Lager ausgeschlagen wurden und die Zentrifugen eben auch direkt physisch kaputt gegangen sind, nicht nur, dass die ineffizient gearbeitet haben.
Genau, also was ihr jetzt gerade beschrieben habt, ist so eine typische Vorgehensweise eines gezielten Angriffs. Ja, also das hat im Englischen den Begriff Advanced Persistent Threats, habe ich auch mal verlinkt. Das BSI hat da eine Definition und eine Seite dazu, das kann man sich anschauen. Die sagen dort, dass es also so ein typischer gezielter Angriff eher von jemandem ausgeführt wird, der oder die gut ausgebildet ist, so einen staatlichen Hintergrund hat, einen gesteuerten Angreifer hat, der zum Zweck der Spionage oder Sabotage über einen längeren Zeitraum hinweg sehr gezielt in ein Netz oder System eingreift und sich unter Umständen darin bewegt, ausbreitet und so Informationen sammelt und Manipulationen vornimmt. Ja, also das ist quasi, was ihr gerade gesagt habt, Stuxnet ist die klassische Definition von einer Advanced Persistent Threat.
Und zwar im APT.
Und zwar eben eines manipulativen Angriffs, eben dadurch, dass die Anlagen gegebenenfalls airgapped und so weiter sind, hast du dort halt nicht wirklich eine Option, da Informationen rauszuextrahieren, und deswegen waren die halt im Wesentlichen manipulativ tätig und haben das da halt gestört.
Airgap heißt nicht mit dem Internet verbunden. Da ist halt eine Luftlücke dazwischen, zwischen diesen Computern und dem weltweiten Netzwerk.
Aber man merkt halt auch, dass diese Angriffe extrem teuer sind. Also da braucht man schon ein relativ großes Budget für. Wir reden da von Millionen und eine ganze Menge Programmierer und eine ganze Menge InfoSec und eine ganze Menge irgendwelche Geheimdienst-Sachen.
Na gut, wobei das jetzt sicherlich auch drauf ankommt, was für ein System du wirklich angreifst. Also das ist ja jetzt schon ein extra ziemlich stark geschütztes System. dort ist es natürlich schwieriger.
Genau, wenn du jetzt aber nur ein Unternehmen angreifst, das jetzt nicht ein militärisches Unternehmen ist oder was nicht mit Airgap-System arbeitet oder das nicht schon so hart darauf vorbereitet ist, dann reicht meistens ein einfacher Weg, einen gezielten Angriff zu fahren. Der gängige Weg, wie er auch so definiert ist, deswegen wollte ich da ein bisschen drauf hinaus, ist, dass man sich quasi über die Mitarbeitenden informiert oder über die Firma an sich informiert, so mit Social Engineering. Ein Beispiel wäre dafür halt, sich zum Beispiel mal dazu bewerben oder mal zu einem Praktikum hinzugehen oder auf den sozialen Netzwerken mal zu schauen, was die so im Hintergrund auf ihren Pinnwänden irgendwie auf den Fotos drauf haben, womit die so arbeiten, welche Hardware die da im Büro stehen haben etc. Dann wäre der nächste Schritt oftmals, dass man denen in irgendeiner Art und Weise gezielte Kommunikation zukommen lässt, die im besten Fall halt auf einzelne Personen abgestellt ist, eben mit den Informationen, die man aus Social Engineering rausbekommen hat. Und dass man denen dann irgendetwas unterschiebt. Ja, meistens sucht man sich die Leute raus, die auf E-Mail-Anhänge klicken, oder man nimmt genug Leute, die dann halt, wo dann eine Person reicht, die auf E-Mails-Anhänge klicken, und dort ist man dann das erste Mal quasi im System drin.
Also ich hatte das in meiner beruflichen Tätigkeit auch, dass mich die Sekretärin anruft, sagte, ja, wir sind gerade in Bewerbungsprozessen, wo wir Leute suchen, und ich habe dann halt Bewerbungsunterlagen bekommen und auf einmal war der Computer verschlüsselt. Also die suchen natürlich exklusiv und drücken dann auch da drauf auf diese Sachen. Also in dem Moment war es kein Target Angriff, also es war sozusagen nicht dieses Social Engineering davor, es war einfach bloß gut Glück, aber technisch gesehen kann man so halt auch einen Targeted Angriff machen.
Genau, also das ist ja der Unterschied zu einem gezielten Angriff, ist der ungezielte Angriff, und das ist halt da, wo man einfach schaut, wo ist die schwächste Stelle, dass man möglichst viel streut, und da arbeitet man dann im regulären Fall nur mit Spam und hat dann damit quasi eine Menge an PCs, die man sich dann erstmal näher anschauen muss, was man dann in der Reihe sich dort da geschnappt hat und was nicht. Hier geht es ja eher um diesen gezielten Angriff anhand dieses in Richtung Stuxnet, dass man dann eben in dem System drin ist, dass man dort gewisse Sicherheitslücken benutzt, um halt weitere Informationen zu sammeln, die man eben nur bekommt, wenn man in dem System drin ist, dass man sich dann über bestimmte Computer weiter verbreitet. Dort bietet es sich an, zum Beispiel mit Domain-Admins zu arbeiten oder sich Adminrechte auf den Netzwerkkomponenten zu besorgen und sich so Stück für Stück auszubreiten. Und wenn man sich dann ausgebreitet hat, dann gibt es dann je nach Angriffsszenario und je nach nach Ziel des Angriffs verschiedene Möglichkeiten, den halt zu verwerten, und in den Regelfälle, was wir jetzt so in den Medien bisher gehört haben, dass irgendwelche Unis runtergefahren wurden oder sowas oder Stadtverwaltungen, dann war es Erpressung. Bei Stuxnet war es eben Sabotage und vorher wahrscheinlich ein bisschen Spionage. Und bei anderen Anlagen, wo wir es jetzt auch noch nicht wissen, also es gibt ja durchaus die Theorie oder die Möglichkeit, dass bestimmte Anlagen infiziert sind und die halt noch nicht das Geschäftsmodell gezogen haben, in irgendeiner Art und Weise damit Erpressung oder Sabotage zu arbeiten, dann ist es eben die Spionage, ja, also darauf vorbereitet zu sein oder gewisse Zugänge zu haben, die halt mal später verwenden kann, falls doch mal irgendwie ein Krieg ausbricht oder irgendetwas kaputt gehen soll, weil es gerade politisch in den Kram passt.
Ja, genau, das haben wir ja auch schon öfter diskutiert, wenn es um die Forderung nach Hackback und so gibt, dass das halt effektiv nur funktioniert, wenn ich vorher die Systeme schon besitze.
Erklärt mal Hackback für jemanden, der das nicht weiß.
Hackback ist immer die Idee, naja, wenn uns jetzt, wer weiß was, die bösen Chinesen angreifen, dann hacken wir zurück und machen deren Computer kaputt.
Seit 5.45 Uhr wird zurückgehackt.
Ja, exakt, sowas kann dann halt passieren. Und die Frage ist, ich mag das immer nicht, es gibt so ganz viele solche Schulungen, die anfangen mit Informationssicherheit ist total wichtig und es gibt ja schon so und so viele schlimme Sachen und so funktioniert das. Wir wollen ja eigentlich nicht Angst machen, wir wollen ja so ein paar Maßnahmen vorschlagen, wie man das verhindern kann. Und bevor ich jetzt quasi einen kontrollierten Weg vorschlage, was fällt euch denn so ein, was man so gegen Standard-Hacks, so gegen E-Mail und was ich jetzt vorgetragen habe, was kann man denn da so gegen machen?
Also ich wiederhole mich, aber habt ein vernünftiges Passwort.
Das ist auf jeden Fall schon mal ein richtiger Punkt.
Und gib das Passwort nicht raus, wenn jemand anruft und sagt, hallo, ich bin von der IT, ich brauche kurz ihr Passwort, um da ein Problem zu lösen.
Oder mach das so kompliziert, dass es, auch wenn du es per Telefon rausgibst, man es nicht vernünftig hinbekommt.
Also es ist ja auch so, es gibt jedes Jahr dann wie so eine verpflichtende Schulung bei uns auf Arbeit, wo dann auch so wieder genau diese Sachen immer durchgesprochen werden, so von wegen halt, also durchgesprochen jetzt nicht so im Sinne, wir sitzen im Klassenraum, aber so ein E-Learning, was man dann da wieder machen muss und bestätigen muss und so weiter. Und wenn halt jemand anruft irgendwie und so, oder wenn jemand rumläuft im Büro, wo man keine Zutrittskarte sehen kann, ne, die man eigentlich dann so hier am Hosenbund oder am Revers oder so tragen soll oder hier durch an so ein Halsband, dass man aber fragen soll, was denn eigentlich ist und wo derjenige hingehört und so weiter und so fort. Ja, das sind so diese ganz grundsätzlichen Sachen, ne? Dass man halt so jemanden, der dann wie rein, vielleicht durch die Tür noch mit reinschlüpft, wenn jemand anders gerade die Tür aufmacht, dass man den irgendwie vielleicht wieder des Hauses verweisen könne vielleicht.
Also zusammenfassend, Zutritt, Zugang, Türen, Räume und Gelände entsprechend sichern und die Leute sensibilisieren, ihre Passworte ordentlich zu setzen.
Also in dem Bereich, in dem ich bin, da hat auch die Putzkraft Zugriff zum Serverraum.
Ja. Muss ja jemand putzen.
Ja, genau. Das ist rollenbasierter Access Control. Das ist die, wenn die Person die Rolle Gebäudereinigung hat, dann ist da auch der Access zum Serverraum drin, sofern man da auch lang wissen muss.
Es gibt aber durchaus Firmen, die dann quasi beim Putzen von gewissen Räumen entsprechend Begleitungspersonal vorsehen. Da läuft dann halt jemand mit, der den Serverraum dann quasi im Vier-Augen-Prinzip sichert.
Ja. Also ich muss dazu sagen, in den Bereichen, in denen ich bin, das sind diese Kleinunternehmen maximal 10 Leute. Da ist das monetär als auch manpowermäßig nicht drin.
Also wäre der einfachste Weg, eine Firma zu hacken, für die du arbeitest, als Putzpersonal dort anzuheuern und einen USB-Stick dabei zu haben?
Na, technisch gesehen ist das sowieso einer der größeren Threat, was ich meinen Kunden immer erkläre, dass ihr seid die, über die man dann die großen Kunden hackt, weil das verstehen die Kunden meist nie, dass je kleiner das System ist, desto weniger achten die Leute auf Sicherheit meistens. Und wenn ich dann sage, ja, dieses Firewall-System oder der ganze Arbeitsaufwand kostet jetzt das und das, dann sagen die, oh Gott, das sind jetzt doch Größenordnung und darüber wird dann jemand kackt. Die sagen mir aber, ja, ich habe ja nichts zu verbergen, ist ja nichts, aber sag mir mal aber vielleicht deine Kunden oder die Leute, mit denen du kommunizierst.
Na, wollt ihr noch was vorschlagen oder soll ich noch ein paar zusammenfassend sagen? Dann sage ich noch welche. Der Klassiker ist natürlich die Entsorgungsprozesse. Ja, also wenn ich einen Computer wegwerfe, was passiert mit der Festplatte? Auf der Festplatte ist dann gerne mal das Postfach, wo die ganzen E-Mails drin sind. Und wenn die dann auf eBay zweitverwertet werden oder von einer anderen Plattform oder verschenkt werden, gespendet werden, dann ist die Frage, was passiert mit den Daten? Das sollte man geregelt haben in irgendeiner Art und Weise.
Am besten gleich so eine Festplattenverschlüsselung haben, wie was wir vorhin besprochen haben, das Lux. Weil da muss man nur diesen Lux-Header einmal wegschmeißen, diese 8 Kilobyte da am Anfang. Und dann ist der Rest von der Platte im Prinzip unbrauchbar.
Na, mehr sagen es mal für die normalen Leute. Es gibt da einfach SATA-Festplattenverschlüsselung. Da gibt man ein Passwort ein, fertig. Und wenn man da einmal auf Löschen drückt, beziehungsweise man kann es eigentlich sogar mit einem vernünftigen Passwort rausgeben, das sollte dann kein Problem mehr
sein. Da gibt es auch Horrorgeschichten. Also das hat man, glaube ich, hier auch schon mal besprochen, dieser Fall, wo da der Schlüssel einfach mit XOR angewendet wurde auf jeden Block. Und dann konnte man dann halt sehen, die Blöcke, die noch null waren, die waren dann halt einfach der Key selber.
Also die gute XOR-Verschlüsselung habe ich übrigens auch in den Vulkan Papers letztens gelesen. Also das ist nichts, was es nicht gibt.
Ja.
Ganz viele nichts.
Ich habe da auch schöne Stories erlebt, wo Kunden mir dann irgendwelche Nasses, die sie bei eBay gekauft haben, geben mit Festplatten und ich dann auf einmal von so einer Firma aus der Schweiz irgendwelche Bilder finde drauf.
Also. Genau, also auch quasi solche Entsorgungsprozesse sind wichtig. Die Backup-Policy ist wichtig, ne? Also liegt der USB-Stick mit dem Backup irgendwo auf dem Schreibtisch oder ist das eine Festplatte in einem Server oder liegt die irgendwo in einem Safe? Da sollte man drüber nachdenken.
Ist der verschlüsselt?
Der Safe?
Nein, das Backup.
Das Backup sollte verschlüsselt sein, genau. Dokumente auf dem Kopierer sind so der Klassiker aus der Papierwelt, ne? Wenn man das einfach ausdruckt und dann vergisst oder auf den falschen Drucker druckt, ist auch eine Art von Informationsverlust. Na,
auch datenschutzmäßig erkläre ich das meinen Kunden immer, dass die bitte die Blätter verkehrt rum hinlegen, so dass man nicht sieht, was draufsteht, weil da reicht ja schon eine Adresse, mit der man viel Unfug machen kann.
Genau, private Geräte sind so etwas, wenn Leute bring your own device, ich weiß nicht, wie das bei euch auf Arbeit ist, aber wenn man das eigene Gerät mitbringt und dort ans Netzwerk anschließt, holt man sich natürlich auch ganz viele Sachen rein und so weiter und so weiter. Es gibt also ganz viele Maßnahmen, die man beachten müsste, wenn man ein sicheres Firmennetzwerk, einen sicheren Informationsumgang haben möchte und wenn man nicht zwingend sofort als allererstes weiches Ziel zufällig und nebenbei gehackt werden wollen würde.
Na, Perimeter Security hast du jetzt noch weggelassen. Ich tue auch gerne mal Netztrennung machen. Das ist auch noch ganz wichtig.
Ja, es gibt ganz viele. Deswegen, ich wollte ja darauf hinaus, dass man quasi, selbst wir jetzt hier in dem Raum nicht abschließend alle erörtern können werden und dass das wahrscheinlich Menschen, die eine Behörde leiten oder die ein Unternehmen leiten oder irgendwie sich jetzt der Frage stellen, ey, hier, das mit dieser Informationssicherheit, das sollte man mal machen. Wie fange ich denn da an? Oder es gibt ein Gesetz, das sagt, ich soll das jetzt machen. Wie mache ich das eigentlich? Und dafür gibt's genau das Thema dieser heutigen Sendung, nämlich ein Informationssicherheitsmanagementsystem.
ISMS. Ich glaube, wenn man sich das aber fragt, hat man grundsätzlich schon ein paar Sachen falsch gemacht. Das sollte man insgesamt beim Setup seiner Firma und seiner Datenstruktur schon mit beachten.
Ja, viele Firmen haben sich das aber lange nicht gefragt und die gab es halt schon, bevor es Computer gab. Dann kamen die Computer so dazu und dann hat das irgendwie ein, zwei administrative Personale da gewuppt und dann irgendwann war es irgendwie verwachsen und jetzt ist das Problem, jetzt müssen wir Sicherheit machen, weil im Zweifel sagt das ein Gesetz, nämlich zum Beispiel das Kritis. Oder jetzt sollten wir das mal machen, weil die Nachbarfirma wurde schon gehackt und wir wollen ja quasi gerne weiter produzieren. Was müssen wir denn machen?
Das ist leider das Problem, dass meine Kunden mich immer erst rufen, wenn es zu Vorfällen gekommen ist. Also und dann auch irgendwie Geld ausgeben und was machen.
Genau, also hundertprozentig vor, also so Sachen wird man nicht vermeiden können, ne? Der schwächste Faktor ist immer noch der Faktor Mensch. Das heißt, immer wenn irgendjemand auf so einen Anhang klickt, den er sich irgendwie auf irgendwelchen Wegen in das System reingeholt hat, dann kann das immer noch passieren. Man kann aber quasi sein gesamtes Unternehmen informationssicherheitstechnisch härten. Und genau das ist der Ansatz des Informationssicherheitsmanagementsystems. Das ist so ein systematischer Ansatz. So, dann versucht man quasi, indem man die Entwicklung einer Implementierung zur Durchführung, Überwachung, Überprüfung und Verbesserung von der Informationssicherheit steuert. Das heißt, man hat eine Liste von Schritten, die man durchführen muss oder die man mal überprüft haben muss oder an der man sich konkrete Maßnahmen an ableiten kann, um seine Firma entsprechend sicher zu machen oder sicherer zu machen. Das kann man sich halt wirklich so vorstellen aus so einem riesen Stapel Papier, der aber quasi öffentlich bekannt ist. Dieser Stapel Papier, wie man das macht, ist etwas, das kann man sich im Internet kaufen. Da geht man auf die IEC in dem Fall und kauft sich das dann für, keine Ahnung, ungefähr so $200 oder so. Oder man fragt mal einen lieben Bekannten, der das vielleicht irgendwo oder das schon hat. Ist auf jeden Fall ein verlegtes Dokument. Und das besteht dann so aus Hinweisen wie, übrigens, wenn du Passworte hast, mach die mal so und so lang. Oder wenn du Kryptografie machst, mach die mal so und so lang. Und wenn du Prozesse hast, dann guck doch mal, welche Informationen da drin so verarbeitet werden und so weiter und so fort.
Ist das auch in Deutsch verfügbar? Weil ich habe leider viele Kunden, die haben immer mit Englisch Probleme. Leider ist ja sehr viel in dem Moment Englisch.
Es gibt da so Übersetzungs-KIs, die können das machen für dich.
Per DeepL. Nee, in der Tat sind die gängigen Industrienormen dort auch in Deutsch verfügbar und auch die Gesetzestexte, auf die diese Anwendung dann quasi, die diese Anwendung verlangen, also die, auf die werden wir nachher auch nochmal haben, je nachdem, wie viel Zeit wir noch haben, sind in der Tat auch in mehreren Sprachen verfügbar.
Es gibt ja auch nicht nur die ISO 27000er Familie, das ist ja so eine internationale Standard, dann gibt es auch meistens dann noch die Länderstandards. Also in Deutschland, wie gab es auch irgendwie C5 oder sowas, hieß der, glaube ich, in Deutschland vom BSI? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
Ne, BSI Grundschutz ist ja jetzt quasi das neue Ding und das baut ja auch auf der ISO 27001 auf.
Ja, es gibt zum Beispiel CCS in China, es gibt die entsprechenden NIST-Standards in den USA, es gibt dann auch zum Beispiel den PCI-Standard, PCI-DSS von der Kreditkartenindustrie, also den man dann halt erfüllen muss, wenn man Kreditkartendaten speichern will in seinem System.
Alle diese Regelwerke versuchen quasi zu beschreiben, wie man sich einem sicheren Unternehmen prozedural oder schrittweise auch nähert. Ja, also wie man quasi dahin kommt, dass man mit seinen Informationen verantwortungsbewusst umgeht, beziehungsweise dass man erkennt, an welchen Stellen man in gewisser Weise von einem regulären Vorgehen abweichen kann. Und da kommt nicht das sogenannte Risikomanagement dann ins Tragen. Das heißt, angenommen, ich habe eine Firma, die funktioniert 100% super, aber an einer Stelle ist halt so eine Sache, da müsste man mal eigentlich ran. Dieses eigentlich mal ran kostet halt so und so viel Geld, aber dass man das machen müsste, hat nur zum Grund, dass man quasi vielleicht mal in 5 Jahren eine Schwachstelle hat und dann kann man auch ausrechnen, wie kompliziert es quasi ist oder wie teuer es ist, Daten zu verlieren und entsprechend kann man dann sagen, okay, wenn ich das jetzt quasi zurücklege, das Geld, dann kann ich irgendwann mal dieses große Update machen und bis dahin brauche ich das halt nicht gemacht haben, weil ich halt ausreichend darauf vorbereitet bin, in monetären Werten zumindest.
Also ich hätte jetzt noch mal eine Frage dazu und zwar bin ich ja nun jemand, der sich um die relativ kleinen kümmert. Also ich habe halt so Bäckereien und Reisebüros und sowas, die haben halt bloß 3 Rechner oder in der Bäckerei bloß 1. Wie soll der dann bitte sich um so ein ISMS kümmern? Das wäre eigentlich auch mit Overkill zu tun. Für die lohnt sich noch nicht mal einen eigenen einzustellen, der sich um die IT kümmert.
Informationssicherheitsmanagementsysteme sind eher was für die großen Butzen. Und die großen Butzen sind so 50 Leute aufwärts, würde ich mal so sagen. Das sind auch so konkrete Zahlenwerte aus der NIS-2-Direktive rauskommen mit 10 Millionen Umsatz. Darunter ist das eigentlich noch ein handhabbares Unterfangen für 1 bis 2 sich gut koordinierende Personen mit Ahnung. Ja, und darüber wird es aber quasi ein Managementprozess, weil sehr viele beteiligte Aktionen und ein paar Parteien damit drin sind. Da müssen auch Lieferanten mit einbezogen werden. Da geht es um Versicherungen, die auch irgendwie nachgewiesen haben wollen, dass man quasi das Nötigste getan hat, das Unternehmen nicht hackbar zu machen. Und nur dann ist man quasi in bestimmten Fällen auch quasi nachweisbar so sicher gewesen, dass das nicht der Grund für den Schaden war und solche Späße. Also wie ich versuche zu sagen, es ist eigentlich eine große Sache für große Firmen, die das aber schon machen müssen, weil es quasi anders gar nicht mehr geht. Da hast du nicht diesen 3 Experten- und Personenrat, die das dann irgendwie umgesetzt bekommen, weil sie genug zu sagen haben.
Naja, aber dort hast du ja eine, im Prinzip auch eine Teilung der Zugänge. Also ich sehe das in den kleinen Bereichen, ich habe Zugriff auf alles und in so einer großen Firma, ich tue immer ungern mit denen zusammenarbeiten. Ich hatte jetzt so ein Projekt, wo die mich gefragt haben, ob ich mir die Klingelanlage mal angucke und ich musste dann wieder gehen, weil ich nie auf den Datenbank-Server drauf kam, weil der Datenbank-Admin nie da war. Bei den Sachen, die ich habe, da bin ich ja im Prinzip alles und ich bin aber auch der wunde Punkt und das große Problem daran, weil wenn man mich hackt, dann hat man alles und von dort aus geht man dann halt auf die großen Firmen. Also das ist halt dann wieder das große Problem. Und gerade im kleinen Bereich sehe ich da noch so ein bisschen eine Deckungslücke. Also da wünsche ich mir so eine ISMS-One-Click-Lösung.
In gewisser Weise, ja, ich gebe dir erstmal vollkommen recht, es gibt diesen Ansatz, es möglichst einfach zu machen. Und so ungern ich das sage, ist dieser Ansatz dem BSI-Grundschutz sehr nah. Im BSI-Grundschutz, das ist zwar auch eigentlich für die Großen gemacht, aber du würdest jetzt nicht auf einer Bäckerei den BSI-Grundschutz anwenden. Das machst du einfach nicht, weil du halt einfach mal mit Brötchenbacken beschäftigt bist und dann deine Kasse halt entsprechend durch jemanden schützen lässt, der versteht, dass das an der Stelle vielleicht keine gute Idee ist, die direkt an die Cloud anzuhängen und im Internet zu exponieren. So.
Da muss ich dir widersprechen.
Okay, aber wir bleiben mal bitte nochmal bei den Großen, weil die Großen sind nämlich teilweise dazu verpflichtet, das zu machen. Und die Großen sind dann solche Sachen wie halt DAX-Unternehmen, sind solche Sachen wie Kritis, also kritisch zu schützende Anlagen, das werden wir nachher nochmal kurz annähern. Und das Problem halt bei denen ist, dass die halt schon so groß und so verwachsen sind, dass die jetzt vor dem Problem stehen, dass sie das an irgendeiner Stelle halt einführen können müssen. Und so eine Einführung in so einem großen Unternehmen ist halt eine extrem durchwachsene Geschichte, denn so eine Einführung heißt auch immer Veränderung und bei Veränderungen sind Konzerne und sind große Firmen und viele beteiligte Parteien immer sehr gut dabei, da dem zu widersprechen und dem zu widerstehen, weil ist ja nur noch 5 Jahre bis zur Rente und das halte ich schon noch aus, so. Passiert des Öfteren. Da braucht man...
Also ich habe immer so, na, lief doch bis jetzt.
Ja, genau das, aber nur, ja, there is no glory in prevention, ne? Es gibt keinen Ruhm in Vorbeugung.
Was aber vielleicht noch, um diese Differenz nochmal zu sagen zu kleinen, mittleren Unternehmen und sowas, ne, und den Großkonzernen oder halt diesen kritischen Infrastrukturen und sowas, ist ja halt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das entsprechend unter denen einen gezielten Angriff kriegen wird, ne? Also wenn ich jetzt irgendwie ein Wasserwerk bin, dann gibt's halt ein plausibles Szenario, dass das ein gezielter Angriff ist, um irgendwie die entsprechende Kommune halt in Geiselhaft zu nehmen. Und dann jetzt zu sagen, ihr müsst jetzt hier irgendwie 10 Millionen irgendwie überweisen, damit euer Wasser wieder läuft und solche Sachen. Oder halt bei den DAX-Konzernen halt einfach durch die entsprechende wirtschaftliche Einfluss, dass dann gesagt werden kann, da könnten die in Zweifelsfall sogar gezwungen, eine Milliarde zu zahlen. Das könnte wirtschaftlich Sinn ergeben, darauf dann einzugehen oder sowas. Während natürlich beim kleinen Unternehmen, dass die halt in der Masse so ein bisschen untergehen können. Also du wirst jetzt nicht irgendwie große dramatische Einflüsse erreichen, wenn du jetzt ein einziges Reisebüro runternimmst oder so. Ne?
Genau, dann
gibt es halt 2 Straßen weiter noch ein anderes. Genau. Das ist halt für das konkrete Unternehmen
blöd. Naja, aber hier will ich wieder reingrätschen, weil dieses Wasserwerk macht auch braucht auch mal vom Catering was von meinem Bäcker. Also, und der tut direkt mit denen kommunizieren, die kennen sich und es ist halt ein Angriffsvektor.
Ja, gut, das mag schon durchaus
Wasserwerkmitarbeiter, die auf der Toilette sitzen, weil sie schlechte Brötchen bekommen haben.
Aber grundsätzlich würde ich schon sagen, dass für diese kleinen Unternehmen, für diese Sachen wie Bäcker und Reisebüros und sowas eher so gilt als Schutzziel, dass man besser sein muss als der Durchschnitt. Also das ist ja dieser klassische Witz, ne, wie 3 Wanderer gehen irgendwie durch den Wald, treffen auf einen Bären und einer fängt an, sich Sportschuhe anzuziehen und die anderen so, was soll denn das? Du kannst doch niemals den Bär weglaufen. Also nee, ich muss doch nur schneller laufen als ihr.
So ungefähr ist das, ja. Ja, also das ist in der Tat richtig. Ne? Also diese gesellschaftliche Relevanz, das halt über die Kritis definiert wird, die Unternehmen, die für die gesellschaftlichen Erhalt der Ordnung und so weiter notwendig sind, so Armeen, Behörden, Wasserwerke, Stromwerke,
Zahlungsdienstleister,
Tankstellen und solche Sachen, die sind dann teilweise dazu verpflichtet, sich eben über solche Sachen Gedanken zu machen und alle anderen backen halt erstmal Brötchen, bis sie entweder mal gehackt wurden oder halt lange Glück hatten, dass sie das nicht wurden und entsprechend eine gute Person hatten, die sie halt davor geschützt hat auf eine Art und Weise, die für dieses Unternehmen halt ausreichend gut war. Genau. Wenn ich jetzt auch ein großes Unternehmen bin, dann habe ich halt echt ein Problem. Ich werde dazu verknackt, das zu machen. Ja, ich muss also mir jetzt Gedanken machen und dann habe ich halt ganz viele Leute in dem Unternehmen, mit denen ich halt drüber reden muss. Die muss ich halt auch irgendwie kommunizieren, was eigentlich ein sicheres System ist. Dann muss ich auch erstmal wissen, wer ist denn in diesem Unternehmen eigentlich beteiligt? Ja, was sind denn überhaupt Informationen, die ich in diesem großen Unternehmen habe? Wer sind denn Funktionsträger? Also wer kümmert sich denn darum, dass aus einer Information eine nächste wird oder dass die aggregiert werden? alle beteiligten Personen müssen in irgendeiner Art und Weise so strukturiert informiert werden, dass die darauf Bock haben, dass sie das auch verstehen, worum es geht. Und das sind halt wirklich so die großen Probleme an der Stelle für eben solche Sachen. Und auch dieses, was du meintest, dieses keine Zeit, ne? Also die haben eigentlich was mit anderes zu tun, sind eigentlich damit beschäftigt. Das ist etwas, was man dann halt auf eine gewisse Art und Weise einfordern muss als Geschäftsleitung oder als Informationssicherheitsbeauftragter. Das ist auch so ein Posten, der dann in solchen Sachen geschaffen wird. Letztendlich läuft es darauf hinaus, dass die Geschäftsleitung das halt massiv fordern und einführen muss. Und das nervt, weil Security kostet Geld und bringt erstmal nichts. There is no glory in prevention. Aber gemacht werden muss es, weil anders können das zum Beispiel so eine Behörde, ja, so ein Einwohnermeldeamt, wie willst du denen sonst erklären, wie sie ihre IT machen, wenn du die nicht quasi dazu zwingst und im Zweifel denen den Handlungsleitfaden gibst. Und dieser Handlungsleitfaden, das ist genau die ISO 27001 eben mit den konkreten Forderungen da draus.
Na, im Kleinen mache ich das auch gerne mal, dass ich mir die mal rannehme und mit denen zusammen einfach mal so eine Mikroschulung mache, wo ich denen halt erkläre, wie ein Passwortmanager funktioniert. Sehr oft ist das Problem, dass ich dann nach 3 Monaten wiederkomme und unterm Zettel doch noch den Zettel mit dem Passwort finde, den ich dann immer wegnehme und dafür gehasst werde. Genau, aber es ist halt so, also wie gesagt, ich hatte es glaube in mehreren Sendungen schon gesagt, hilft dann auch immer, sich das Passwort nehmen, sich damit anlocken, einloggen und an alle Mitarbeiter sagen, morgen bringe ich Brötchen mit, so eine E-Mail schicken oder sowas und dann lernen die das auch.
Muss man aufpassen, ne? Wer sich oder anderen Zugang zu Daten und bla bla bla, das ist ja...
Achtung in den Bereichen, in denen ich arbeite, okay?
Ja. Ein anderer Punkt, den wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben, sind Notfallkonzepte. Ne? Angenommen, man wird gehackt, wie geht's dann weiter? Also was muss ich machen? Welche Reihenfolge von Systemen schalte ich aus? Wie schalte ich sie wieder an? Wie kümmere ich mich darum, dass Dinge also wieder neu bespielt werden? Wie kann ich sicherstellen, dass etwas nicht infiziert wurde und solche Sachen? Das sind auch Sachen, wo man sich bei einer Bäckerei noch Gedanken machen kann, so als Einzelner, wo man sagt, okay, die Kasse, die ist halt wichtig und dann hole ich entweder eine zweite aus dem Lager und die ist dann halt sicher, weil die dann erstmal nicht mehr im Internet hängt. Oder wie kann ich eine Abrechnung machen mit einem Stift und einem Zettel, falls die Kasse wirklich gar nicht mehr geht. Und solche Sachen im Großen für Unternehmen ist halt ein Riesenaufwand, rauszubekommen, wie man dann umgeht, wenn halt...
Dazu hätte ich auch noch mal eine Frage. Ich habe ja im Prinzip solche Systeme theoretisch schon für Disaster Recovery da. Also auf Deutsch, meine Festplatte, meine Systeme gehen kaputt und es wird runtergefahren. Inwiefern überschneidet sich das und wie viel mehr Aufwand habe ich? Also brauche ich einen kompletten neuen Ordner oder tue ich in den Ordner einfach noch 3 Seiten mehr einheften?
Im Idealfall ist das der Ordner. In dem steht halt drin, wenn Strom aus, dann bitte folgende Systeme in der Reihenfolge hochfahren. Wenn Datenverlust oder alles ist verschlüsselt, dann hole bitte diese Festplatte daher, die andere Festplatte dort her und baue sie dort ein und fahre dann wieder hoch. Also es gibt quasi wirklich einen Handlungsleitfaden für jemanden, der nicht du bist. Das muss also jemand können, der von dem System erstmal wenig Ahnung hat, aber mit diesem Hefter in der Lage ist, zumindest einen Notbetrieb herzustellen, mit dem er dann halt wieder... in einem gewissen Rahmen, der den Kosten- und Nutzenaufwand dann vertretbar ist, wieder arbeiten kann.
Aber meine Frage ist halt, wie sehr unterscheidet sich das? Weil ich kann bei einem Hardwareausfall von einer anderen Security ausgehen, als bei einem Kompromittierungsfall, wo ich davon ausgehen muss, dass Systeme kompromittiert sind. Dann mache ich eventuell mit Absicht sogar noch Sachen kaputt, die ich sage, ich nehme das System jetzt erstmal vom Netz, damit es nie weiter Schaden macht. Bei einem Hardwareausfall brauche ich das nicht, weil ich einen ganz anderen Security-Denke habe.
Genau dafür brauchst du ein System, was dir hilft, die beiden Fälle zu unterscheiden. Also ist es ein Angriff oder ist es ein Hardware-Schaden? Und dafür brauchst du entweder Redundanzen oder ein Monitoring, ein Logging, ein Event-Management. Du brauchst irgendwelche Dinge, die dich da unterstützen, zu unterscheiden, bin ich gerade in einem Angriff oder bin ich gerade in einem Hardware-Fehler? Und dann musst du wissen, wie du damit reagierst. Und das auf einer Ebene, die halt über mehrere Personen und Abteilungen hinweg funktioniert.
Und da steht dann auch so drin, dass wir immer mal so Audits und sowas machen?
Genau, also da steht dann auch drin, dass man Notfallübungen macht, ja, also dass man quasi in regelmäßigen Abständen einfach mal sagt, hier, dieses System ist übrigens kaputt, macht doch mal das, was ihr tun würdet, wenn es tatsächlich kaputt wäre.
Na, ich mach das, ich hatte das jetzt neulich, da haben sie beim Kunden den Stromzähler ausgetauscht, dann habe ich einfach mal geguckt, ob die USV überhaupt noch geht. Es hat alles funktioniert, also System ist runtergefahren.
Im besten Fall.
Kontrolliert.
Geht bei solchen Notfallübungen natürlich nicht mehr kaputt als durch reguläre Ausfälle. Ne? Also muss man auch schauen, dass man das dann in einen regulären Rahmen abbügelt. Und wie gesagt, bei großen Unternehmen ist das dann halt mit einer exponentiellen Aufwand verbunden und exponentiell komplizierter als bei einer Bäckerei leider.
Ja, da ist man dann an dem Punkt, wo man ganze Abteilungen hat, die sich halt mit solchen Fragen beschäftigen, weil eben diese ganzen Fragen zu koordinieren sind und zum Beispiel auch, wenn so ein Audit dann halt ansteht, wenn man halt sich zertifizieren möchte für ISO, für PCI, für was auch immer, dann muss man halt irgendeine Person haben, die dafür designiert ist, das Ganze zu führen und halt die Auditoren zusammenzubringen mit den entsprechenden Personen im Unternehmen, die dann die Beweise liefern können, dass bestimmte Sachen gemacht werden und die erklären können, wie bestimmte Prozesse funktionieren und sowas. Das ist auch ja, ein nicht unbedingt spaßiger Teil, aber ein Pflichtteil auch meiner Arbeit als IT-Administrator, Betreiber, Architekt, eben solche Audit-Sessions zu führen und dann die entsprechenden Beweise für diese ganzen Controls in den Standards darzulegen und das dann den Auditoren zu vermitteln, dass das hoffentlich alles seine Ordnung hat. Und ja, manchmal kommt dann auch dabei raus, dass dann natürlich noch nachzuarbeiten ist.
Genau.
Das ist dann auch der Punkt, wo man vielleicht mal fühlen kann, dass es tatsächlich was bringt. Das ist so eine Sache, wenn die Techniker so ein bisschen die Nase rümpfen, weil das sieht immer so sehr nach so Sicherheitstheater aus, diese ganze Zertifizierungssache und sowas. Aber es ist eine Art und Weise, wie man eben so eine Organisation, die nicht nur aus Technikern besteht, dazu bringen kann, daran Interesse zu zeigen, dass solche Sicherheit tatsächlich besser wird.
Na, in dem Bereich, in dem ich bin, ist das sogar noch ganz anders. Du hast da noch eine soziale Komponente. Gerade so ein Bäcker, der halt diesen Kassensystemmenschen hat, der da seine Systeme irgendwo in eine Cloud haut. Wenn ich dem sage, Achtung, das und das bitte angucken, dann sieht er das, ja, du greifst meine Arbeit an, meine Arbeit wäre falsch und schlecht und tut dann natürlich dort auf Reaktanz stoßen. Also das ist halt genauso ein Punkt, dieses Security-Verständnis. Also wie gesagt, ich habe da mehrmals diverse E-Mails gehabt, wo mir dann auch zum Schluss gesagt wird, ja, unser Kassensystem ist proprietär, Sie brauchen keine Firewall. Also auch Unverständnis, dieses soziale Ding, dass ich irgendjemanden das Geld wegnehme, also es kommt als nächstes, du willst ja nur dein eigenes Kassensystem hinhängen und halt dieses System, was ich gerade beschrieben habe, dass du tust meine Arbeit nicht wertschätzen.
Und genau deswegen arbeitest du ja nach einer Norm, die quasi über alle Unternehmen hinweg festgestellt hat, was die besten Best Practices sind, also was man quasi so machen sollte, damit man sich so halbwegs strukturiert einer sicheren Zustand nähert. Und dann arbeitest du die halt einfach stumpf erstmal von oben nach unten ab, stellst dir eben halt genauso die Fragen, ne, welche Informationen sind wo, welche Technik ist wo, welche Geschäftsprozesse habe ich, also Brötchen verkaufen, Bezahlung abwickeln und so weiter, welche Räumlichkeiten habe ich, welche Risiken bestehen, wenn die Kasse weg ist, wie schlimm ist das eigentlich oder wie schlimm ist das, wenn der Ofen nicht mehr funktioniert, wie kümmere ich mich eigentlich darum, dass der Zustand in dem Fall so bleibt, wie er ist, also Patchmanagement ist da ein Thema, wie gehe ich mit Systemänderungen um, also wenn eine neue Kasse reinkommt, ein neues System reinkommt, ein neuer Server reinkommt, ein zusätzlicher Laptop mit reinkommt für die Buchhaltung, neue Angestellte dazukommen und so weiter.
Oder weggehen,
genau, Lieferprozesse sind auch extrem wichtig und auch, wie dokumentiere ich das alles? Ne? Das sind so die grundlegenden Fragen, die man sich beim Bäcker wahrscheinlich nicht so hart stellt, aber man sich eigentlich auch stellen müsste und das wahrscheinlich in einem gewissen Rahmen auch effizient tut. Aber bei einem großen Unternehmen ist das dann halt nochmal etwas, was man von oben nach unten abarbeiten muss. Und damit man quasi dieses Verständnis bei allen Mitarbeitenden bekommt und damit man einen Hebel hat, ja, damit man auch sagen kann, hey, also so sollte man es machen und nicht nur so ein bisschen, sondern das ist der Weg. Dafür gibt es diesen Handlungsleitfaden und diese ISO 27001. Der, wie du sagst, ein Standard ist, nach dem man sich zertifizieren lassen kann. Diese Zertifizierung ist jetzt nicht zwingend notwendig. Also die Zertifizierung sagt jetzt nicht
Also ist nicht im Gesetz oder sowas ist, drin.
Doch, teilweise ist es schon, nötig, aber man kann auch quasi selber diesen Handlungsleitfaden anwenden und dann sicher sein, ohne dass man diese Zertifizierung braucht, weil so eine Zertifizierung kostet Geld, muss alle 3 Jahre wiederholt werden, dann braucht man so Zwischenaudits und so.
Teilweise auch jedes Jahr.
Ja, teilweise wird den auch intern nochmal wiederholt und man kann es auch öfter wiederholen. Kommt nochmal drauf an, welches Sicherheitsframework man da benutzt und welchen Zertifizierer und so weiter.
Aus eigener Erfahrung ist es auch zu einem großen Teil so, du machst die Zertifizierung, weil dein Kunde es verlangt.
Genau.
Zum Beispiel, wenn du ein Hosting-Anbieter bist und dann kommt vielleicht ein Kunde zu dir und sagt, ich will keine Kreditkartendaten speichern können für meinen Webshop oder sowas. Also muss ich PCI-zertifiziert sein. Dafür musst du auch PCI-zertifiziert sein.
Genau.
Oder ich muss dann halt zu jemand anderem wechseln, der halt so eine Zertifizierung hat.
Zu dem Beispiel deines Bäckers, ne? Wenn ich jetzt quasi sicherstellen will, dass dein Bäcker quasi mit seinen Brötchen, vielleicht nicht das beste Beispiel, aber nicht meine Mitarbeiter infiziert, dann sollte der doch auch mindestens grundlegende Maßnahmen gemacht haben, dass seine Brötchen nicht von außen infiziert werden können. Also ihm wage ich ja noch Vertrauen, aber allen seinen Lieferanten dann halt auch nicht, sondern er muss das sicherstellen. Und dann schaut halt sein Bäcker, dass seine Brötchen aus Mehl bestehen, das halt nachgewiesenerweise nicht Leute infiziert und so weiter, wird die Kette dann nach unten durchgezogen. Und damit man quasi sich gegenseitig dann den Zettel zeigen kann, dafür gibt es die Zertifizierung. Und die sagt dann quasi jemand Externes, der nicht beim Bäcker arbeitet, der auch nicht vom Bäcker abhängig ist, im besten Falle, hat sich mal angeschaut, dass wir diesen Handlungsleitfaden, den wir alle kennen, den wir alle schon mal gelesen haben, den wir alle auch selber angewendet haben und deswegen auch verstehen, in irgendeiner Art und Weise versucht haben einzuhalten und davon nicht so massiv abgeweichen sind, dass es ein Problem darstellt. Ja? Und das wird beim ersten Mal, wenn man sich zertifizieren lässt, einmal komplett überprüft und bei den Nachzertifizierungen dann teilweise stichprobenartig je nach Zertifizierungssystem. Also wie gesagt, Grundschutz ist da ein anderes und wir haben jetzt nur noch 9 Minuten. Wir müssen mal gucken, wie weit wir dann in der Sache kommen.
Also ich würde vielleicht mal den pessimistischen Winkel einnehmen wollen, weil du zum Beispiel auch schreibst bei dem ISO IEC 27001 viele Freiheiten und relativ schnell einführbar. Die pessimistische Sicht ist natürlich irgendwie so, jeder und sein Hund ist irgendwie ISO 27001 zertifiziert und trotzdem sehen wir quasi jede Woche wieder irgendein System, was hochgenommen wurde. Also kann es ja offenbar nicht so viel wirklich bewirken. Und mein Eindruck ist auch so ein bisschen, dass diese Standards halt so geschrieben werden, dass die halt auch erfüllbar sind. Also ich meine, Fefe zum Beispiel hat ja da eher so diese krasse Gegenposition, der da meint ja irgendwie alles, was irgendwie Auto und Active Directive verwendet, ist halt komplett verloren, weil die halt nicht mal solche Sachen machen können, wie Makros irgendwie ausschalten. Und das müsste halt, wenn Fefe jetzt irgendwie solche Standards schreiben würde, würde einfach drin stehen, Active Directory ist verboten und sowas. Und das ist ja dann quasi, das wird natürlich nicht passieren, weil das natürlich unrealistisch ist, aufgrund der Marktmacht der entsprechenden, des bekannten Herstellers.
Hundertprozentige Sicherheit wirst du damit nicht erreichen, aber so eine völlig unförmige Behörde, IT-technisch, ja, oder so ein unförmiges Unternehmen, was halt irgendwie verwachsen, nicht weiß, was bei ihm abgeht, informationssicherheitstechnisch, kriegst du damit zumindest erstmal eine grobe Form gepresst. Und diese grobe Form ist dann vielleicht der Ausgangspunkt, dass an gewissen Stellen dann halt Stück für Stück, also auch, es gibt so einen Cycle, Plan, Do, Check, Act, dass du quasi regelmäßig überprüfst und dich immer mehr der Sicherheit annäherst. Aber in dem ersten Schritt wärst du dann zumindest so weit, dass du erstmal alles kennst, was du hast, dass du weißt, wer damit arbeitet, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast, welche Netzwerkzonen du so hast und dass du dann am Ende ein Notfallkonzept hast und so weiter. Also diese Sachen sind da alle Schritt für Schritt drin und das ist zumindest ein Anfang. Ja? Und klar, diese Microsoft-Welt, die uns hier verseucht und Unis lahmlegt und klar, dass da die Einstellungen nicht alle perfekt sind und ja, viel der Active Directory-Gedönse und der Windows-Server-Struktur ist halt so kompliziert und von den Standardeinstellungen halt kaum zu handhaben für nicht Leute, die das halt hauptberuflich für immer schon seit immer machen, das ist mir klar. Aber wir müssen ja irgendwie der Sache uns nähern und dafür ist halt, ich bin total weird, auf Arbeit bin ich genau der gegen die 27001 wettert und jetzt bin ich hier genau der Gegenpart, der das hier verteidigen muss.
Naja, das ist ja das ist ja ein Zeichen guter rhetorischer Fähigkeiten, dass man beide Seiten vertreten kann.
Im Zweifel ist es mir wurscht, solange wir uns nett darüber unterhalten.
Ja, genau.
Naja, man muss noch dazu sagen, dass ich mir dort halt auch wünschen würde, dass so ein bisschen die Default-Sachen in diese Richtung gehen. Also ich will halt, was du gerade sagst, dass das Active Directory, ich installiere es und bumm, es ist irgendwie in einem Übersicher-Modus, wo es lieber nie nutzbar ist, als das muss unbedingt nutzbar sein. Also ich erinnere an Excel und diese CSS-Lücken, die da drin sind. Also der kleine Button halt, der rettet dich und das große überspringe und tu es trotzdem ausführen. Also dass Sachen auch so designt werden von Anfang an.
Genau, dass es von standardmäßig so ist, dafür müssten wir die Hersteller in Haft nehmen. Ne? Und die haben aber eigentlich nicht das Interesse. Natürlich wollen die eigentlich sichere Systeme verkaufen, aber eigentlich wollen die auch nur so gerade so sichere Systeme verkaufen, wo sie noch teure Schulungen hinterher verkaufen können an Leute, die das dann wieder zertifizieren und die dann wieder Berater sind und so weiter. Das heißt, was aber gemacht wird, und jetzt ich muss heute Abend echt lange duschen, weil ich den BSI-Grundschutz jetzt nochmal zitiere als positives Beispiel, die haben dann für gewisse auch sehr kundennahe Systeme, also für zum Beispiel Windows Server einen Handlungsguide, wo halt quasi gesagt wird, übrigens folgende Einstellungen könnten ja vielleicht mal so und so sein, weil das ist tendenziell besser als die Standardeinstellung.
Naja, da kommt natürlich aber dazu, dass da diese Strukturen mit Multidomain-Controller dabei sind, die mich bei meinem Backer, der seine 3 Filialen hat und die gegenseitig Backup machen, der braucht einen Domain-Server und also der braucht auch so einen Essential-Server und nie irgendwie den Standard und großen. Also auch dort vielleicht ist wieder eine Abdeckungslücke.
Vielleicht braucht er auch eine Linux-Kasse und einen Linux-Laptop, die ordentlich administriert sind.
Da können wir gerne nochmal eine andere Folge drüber machen. Warum nicht? Wollen wir, aber ich sehe nichts Nutzbares da draußen.
Ja, und Linux löst leider auch nicht magischerweise alle Probleme, auch wenn wir das gerne hätten und eine Welt fordern, der das so ist.
Ich würde mal ganz kurz zumindest die Überschriften anreißen, damit wir mal in der Hörerschaft ein kleines Echo rausholen können, ob wir darüber mal weiter reden wollen oder ob das irgendwie ein langweiliges Thema ist.
Ja, also wenn ihr das hören wollt, eine Mail bitte an pentaradio@c3d2.de.
Genau.
Werbung in eigener Sache.
Ich hätte mit euch heute gerne noch über das Schutzziel Vertraulichkeit, Schutzziel Integrität, Schutzziel Verfügbarkeit gesprochen, euch Bedrohung, Schwachstelle und Gefährdung erklärt. Wäre dann mit euch grob über Risikomanagement gegangen, so dass wir dann darüber sprechen, was eigentlich ein Risiko ist. Hätte euch dann kurz vorgestellt, wie die Normenfamilie sich zusammensetzt, was da so die Sachen sind, die man lesen sollte. Hint, es sind nur so 2, 3. Aus welchen wichtigen Fragen sich die ISO 27001 zusammensetzt, die man halt einhalten sollte und wie sich das im Jahr 2022 im Vergleich zum Jahr 2017 geändert hat. Hätte dann euch nochmal den BSI-Grundschutz zumindest kurz erwähnt und was der Unterschied dazu ist. Im Zweifel machen wir über den BSI-Grundschutz mal eine eigene Sendung, denn ich bin auch BSI-Grundschutz-Praktiker-Zertifizierter.
Wahnsinn.
Hätte dann euch erklärt, was Kritis ist.
Besser
hätte
als euch Heilpraktiker.
Dann nochmal kurz darauf hingewiesen, dass die NIS-2-Direktive im Europäischen Parlament den Draft-Modus verlassen hat und jetzt ein Ding ist, dass die Bundesregierung in den nächsten, ich glaube mittlerweile nur noch 20 Monaten umsetzen muss, sodass viel, viel mehr Dinge im IT-Sicherheitsgesetz als kritische Infrastruktur definiert werden, als es bisher soweit ist. Was zur Folge hat, dass diese verpflichtet sind, ein Informationssicherheitsmanagementsystem in irgendeiner Art und Weise zu betreiben. Hätte euch dann mit der CAA nochmal ein bisschen frohlockend in die Zukunft blicken lassen, dem Cyber Resilience Act, wo es darum geht, dass uns die Benutzerrechte gestärkt werden, was uns die Informationssicherheit auch stärkt, also, dass man dann wirklich ein bisschen damit umgehen kann. Und dann hätte ich nochmal, das war eigentlich mein schönster Teil, auf dem ich mich sehr gefreut habe, einfach mal ein bisschen gerantet, warum Normen eigentlich alle scheiße sind.
Haben wir schon ein bisschen jetzt so gemacht.
Ein bisschen haben wir es genannt, aber es gibt da so ein paar Punkte, über die man gerne reden wird und dann hätte ich euch mit einem netten Fazit in die Welt gesetzt, so dass nicht alles schlecht ist.
Das also, wäre jetzt eigentlich der Moment, wo ich frage, und wann hören wir den Honky, nachdem er sich geduscht hat, auf Deutsch, wenn er auf der anderen Seite der ISO 27001 ist?
Ich habe noch die 62443, die ich sehr empfehlen
kann. Also wenn dieser Podcast 1000 Likes bekommt, dann machen wir das.
Also nicht die Glocke drücken, die haben wir nämlich nicht.
Wir können unseren Podcast-Feed abonnieren, was ihr wahrscheinlich schon getan habt, wenn ihr uns hört. Bis auf die drei Hörer, die uns tatsächlich live hören.
Genau, also das ist, glaube ich, so ein Thema, dem man sich mal annähern kann. Ich, wie gesagt, mache das beruflich. Es gibt da sehr, sehr viele Dinge zu besprechen. Auch der Unterschied zwischen Informationstechnologie und Operational Technology, also wie zum Beispiel Industrieanlagen abzusichern sind, ist ein total spannendes Thema, finde ich, und wo da die Probleme liegen. Zum Beispiel, dass man nicht den Monitor alle 5 Minuten sperren kann oder das Passwort nicht 12 Zeichen lang sein kann.
Zum Beispiel, dass Betriebssysteme von vor 25 Jahren eingesetzt werden.
Zum Beispiel, ja. Und dass da Leib und Leben ein Problem ist, dass man teilweise Maschinen nicht einfach wegschließt. Schließen kann. Also auch da habe ich noch also wirklich mal Bock drüber zu reden. Das war aber heute im Sinne der Zeit nicht zu machen. Nichtsdestotrotz hat es mir sehr viel Freude bereitet, mit euch heute mal über Informationssicherheit zu sprechen.
Also mir hat es viel gebracht.
Das war sicher viel Information über Informationssicherheit.
Sehr gut.
Und das da kommt eventuell noch mehr.
Da haben wir den Sendungstitel, denke ich. Und jetzt mit dem reparierten Betatronic 8-Bit Laserstrahl, den wir nicht abspielen konnten, weil es das glorreiche Format Opus benutzt hat, was wir übrigens sehr empfehlen, nur wir waren nur kurzzeitig nicht in der Lage, entlassen wir euch in die Nacht. Betatronics 8-Bit
Laserstrahl. Und denkt bitte dran, es gibt Lasersicherheitsexperten.
Wir hatten schon eine Lasersendung, die empfehlen wir sehr.
Ja.
Im Juli letzten Jahres, glaube ich. Ne?
Könnte sein, ungefähr.
Gute Nacht.
Ciao, ciao.
Bits und Bytes, 0 und 1, analog. Lucasfilm Games, Dungeon Master, Katakis, Terrigen, Bolo, Dash, Lennis, Frogger, Bobby, Bobby, Pac-Man, Summer Games, Mangan, Menchi, Pirates, Populous, Whistball, Test Drive, Bytes, 0 und 1, analog, digital, 8-Bit-Laserstrahl.